Ein Film gewinnt bei den Oscars ganz viel und wird dann auf einmal einfach nicht weggehatet. Und dann denkst du dir, wow, das muss eine krasse Zeit fürs Kino sein. Und damit herzlich willkommen zu Projektor, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, was geht?
Moin. Ich habe jetzt gar nicht so wahrgenommen, ob der Film gehatet wird jetzt. Hast du irgendwas gelesen?
Ich habe zumindest keine schlechte Reaktion drauf gelesen. Also ja. Es hat jetzt noch niemand irgendwie die große Meinung rausposaunt, dass das jetzt ja total overrated sei. Und eigentlich gehört es ja wirklich zum Standardprozedere dazu nach den Oscars, dass dann ganz viele Know-it-alls aus der Filmwelt sagen, ja, ist ja aber gar nicht so gut. Und der Film, komisch, oder ne? Dann wird immer eben verglichen, na, dann hätte der Film das aber auch kriegen müssen. Zum Beispiel die Challengers-Bubble hat sich ziemlich zurückgehalten. Ich dachte, es kommt ja,
ich habe einen Meme gesehen, wo wo die Oscars so Anora so über Wasser halten mit dem Kind und dann ist unten so am Meeresboden, ist so Challengers.
Ah, ja, okay.
Aber gestern hatte ich nur die Situation, dass eine Frau im Kino, eine ältere Dame, gesagt hat, wie das denn sein kann, dass, ich weiß nicht mehr, wie sie den Namen ausgesprochen hat, irgendwie Mickey Medizin oder so, den Mickey Oscar Medizin. Jetzt bekommen hat vor Demi Moore, nur weil sie in dem Film ja die ganze Zeit bumst. Das ist ja der Grund gewesen. Der Grund war theoretisch, dass Mikey Madison diesen Oscar nur bekommen hat, weil sie den ganzen Film lang ein bisschen gebumst hat. Ja, manche Leute sind wirklich delusional.
Also, da kann ich dann krass. Wirklich auch einfach nicht helfen.
Also. So, ja klar, das ist auf jeden Fall das, woran irgendwie wie viele 15.000 Academy-Member sagen, das ist Oscar-worthy.
This is acting.
Und dann hat sie noch gesagt, ja, die ist ja viel zu jung, um einen Oscar zu kriegen.
Hä?
Ja. Schon hart, oder? Ich glaube, das ist einfach Frust, der da abgelassen wurde. Also Frust über das vielleicht das eigene Alter, dass man jetzt vielleicht die Chance nicht mehr hat. Oder als einfach vertan hat, vielleicht einmal in seinem Leben zu schauspielen.
Naja. Also zu jung für einen Oscar, das ist mal ein Hot Take.
Finde ich auch. Also das ist ja richtig komisch. So wie wenn du so, ja, ist ja überall so. Ja, der jüngste Weltmeister, jüngste Weltmeisterin bei irgendwas, ist ja immer was Tolles.
Ja.
Nee, scheinbar nicht. Das müssen auch mal die Alten kriegen.
So.
Weil die Alten haben
die
ja auch
Alten
keine,
haben ja sonst nichts.
Die Alten haben ja auch keine Oscars.
Ja, genau.
Also John Williams, der ist ja der 27 oder so. Ja. Also der hat ja nichts.
Die Arme.
Ja.
Ja. Meryl Streep. Völlig overlooked, die Arme.
Ja, die könnte auch wirklich mal noch einen Oscar für Lebenswerk kriegen. Ja, weil die ist ja mittlerweile auch alt genug ist.
Ja. Ja, spannend. Apropos der Jüngste aller Zeiten. Adrian Brody hat es wieder getan. Nachdem er damals der jüngste Oscar-Gewinner
war. Ach stimmt, er war der jüngste, war.
Ja. Was sagst du dazu?
Ja, ich fand den Fact ganz interessant, dass er der Oscar-Gewinner mit der längsten Screentime ist.
Mhm. Und das auch ist jetzt krass. Mit der längsten Rede bei den Oscars.
Ja, stimmt. Aber wie viel Screentime hat er? Über 2 Stunden, 2 Stunden, 5 Minuten hat er, glaube ich.
Das ist wirklich krass.
Das ist wirklich heftig.
Also für den Workload, musst du ja sagen, hochverdient.
Ja, haben wir ja so ein bisschen predicted, würde ich sagen.
Ja, das haben auch alle Filmfans und ihre Omas predicted.
Ich meine, es ist ja auch klar, wenn du halt wirklich eine gute Leistung erbringst für so eine lange Zeit auf Onscreen, dann ist das ja irgendwie auch verdient.
Ja.
Also ich bin damit zufrieden. Ich fand die Rede nur ein bisschen krass lang. Also ich mag es eigentlich. Ich finde es auch cool, dass er nochmal so das Orchester nochmal so ein bisschen gehascht hat. Ne?
Ja.
Aber irgendwie kam es mir so vor, als wüsste er gar nicht jetzt, dass er gewinnt. Obwohl es jeder wusste, ich glaube, er hat sich nicht so richtig darauf vorbereitet.
Ja. Ich frag mich bei Adrian Brody auch immer, ob es halt so slightly pretentious ist. Also weil er dann immer so ein bisschen rüberkommt. Er musste jetzt ja noch irgendwas Großes sagen. Ich denke, es gab die Stelle, wo er dann kurz nicht mehr wusste, was er sagen soll. Und ich so, ja gut, dann mach doch jetzt einen Punkt. Und
ja, ich meine, er hat ja jetzt die große Bühne gehabt und hat jetzt ja noch mehr. Also er kann jetzt ja in allen möglichen Zeitschriften nochmal seine Message raushauen. Klar ist das die eine Bühne, wo man halt was sagt, aber ja.
Also für das, wie lange er geredet hat, ich meine, ich fand es jetzt ja auch nicht unsympathisch, aber es gibt Oscar-Reden, die gucke ich mir regelmäßig an, weil die so geil waren.
Es gibt so, hast du ein Beispiel?
Matthew McConaughey.
Ja, stimmt.
Wahnsinn.
Ja,
krass, absoluter Wahnsinn.
Ja.
So, und oder Joaquin Phoenix war auch richtig krass.
War das Chadwick Boseman, hat er einen Oscar bekommen? Ja, ne? Hier von Black Panther? War das die Rede, wo er Denzel Washington so raushebt, oder war es bei den Globes? Ich weiß nicht mehr.
Nee, ja, das war bei den Globes.
Wo er
und
sagt,
bei dem Denzel Washington
Lifetime Achievement. Ja, wo er so sagt, so ohne Denzel Washington würde es keinen Black Panther geben.
Ja, das war bei der Denzel Washington.
Das war aber richtig
so
krass.
Geil,
das ist so geil, wo er so wirklich so sagt, dass er, also Denzel Washington so krabbeln lernen musste, damit die anderen laufen konnten.
Ja,
und so.
Ja, ja.
Also so richtig so wie, Alter, wenn dir das jemand sagt, das ist so krass, ne?
Ja, und er erzählt Chadwick Boseman, kurzer Side-Fact, Chadwick Bosemans Ausbildung wurde bezahlt von Denzel Washington. Also Denzel Washington hat damals bei dieser Acting School halt gesagt, so komm, ich übernehme den ganzen Laden.
Okay.
Und dann sagt Chadwick Boseman eben auch bei der Rede, and when you find out that your tuition is paid by the dopest actor on the planet.
ist aber schon, so also geil, der ist schon ein sehr dope Actor, muss man sagen.
Sehr dope Actor.
Welche Rede ist noch gut? Ich mag die beiden von Hayao Miyazaki, wo immer gesagt wurde, dass er nicht da ist einfach.
Ja.
Eminem auch, einfach gesagt, nee, ich gewinne den sowieso nicht, geh nicht hin, hat gewonnen. Aber ich überlege gerade, welche ist denn für mich so iconic?
Parasite war auch iconic, stimmt. Mit den Subtitles.
Ja, die von Kiri Kwang fand ich auch krass.
Was war
bei,
das?
Bei bester Nebendarsteller It's Everything.
Ja,
Mom, I just won an Oscar.
Das war richtig geil.
Ja, also es gibt schon so ein paar, die schon sehr, sehr iconic sind.
Frances McDormand war auch richtig krass.
Stimmt, bei Nomad?
Nomadland.
Doch,
und nee, es war Three Billboards.
Ja, Three Billboards. Missouri.
Und dann hat sie aufgefordert, dass die ganzen Frauen im Raum aufstehen und die Männer sitzen bleiben.
Ja.
Und das war ein richtig geiles Bild.
Ja. Ah. Hast du das gesehen, während den Oscars inzwischen, also in der Ad-Break, was Common Domingo gemacht hat?
Ja.
Richtig
ich
schön.
Ich wusste, dass du Luftsprünge machst.
Er hat so, ist auf die Bühne und hat irgendwie mit, was hatte der, so einen kleinen Shot oder sowas? Mhm. Wie so ein Feigling oder
so. Wie so ein Klöpferle.
Also die Fasnacht da köpft, du. wie so ein Klöpferle. Das hat er auf die Nase gesteckt und dann, nee, der hat, ist auf die Bühne ans Mic und hat halt so eine kleine Dance-Party gestartet mit allen und hat sich dann da einen kurzen gezogen.
Ja, Mann.
Fand ich richtig sympathisch.
Der war sehr sympathisch.
Der ist sowieso ein sehr sympathischer Mann, wie er da auch bei Adrian Brody war. Der am längsten geklatscht hat, ist dir aufgefallen? Der stand noch, alle saßen schon, er hat immer noch geklatscht.
Ja.
Ja, Motherfucker.
Okay, zurück zu den Preisen. Gab es denn irgendwas, was dich so am meisten überrascht hat? Oder wo du so warst, so, oh, entweder nice oder, weiß ich nicht.
Boah. Schwierig.
Ich meine, wir haben sehr viel richtig predicted, muss man dazu sagen. Um uns jetzt mal kurz auf die Schulter
zu machen. Da waren übrigens manche Leute verwirrt.
Vor allem ich übrigens.
Ja, du warst sehr gut, aber das hast du auf ein Bild von mir in der Story geschrieben. Und deswegen haben alle gedacht, also neben mir saßen Leute, die so, Thomas, warum lügst du die alle an? Ich so, was? Und dann lädst du so. Und du so, bis jetzt alles richtig, just saying.
Ja.
Und ich so, Alter, ich habe nicht alles richtig. Ja, ich hatte direkt mit Kieran Culkin, war ich raus. Der erste Award, ne?
Allererster.
Ja, hat mich direkt weggehauen. Aber ist auch fair. Habe ich dir auch gegönnt.
Ja.
Nee, also so überrascht war ich jetzt eigentlich nicht. Ich fand's toll, dass dann doch Dune für den besten Visual Effects und besten Sound gewonnen hat. War doch besser. Ja, doch, besser Sound, ja.
Beides.
Auch mit Gerd Nefzer da, der deutschen Rede, es war einfach, ich mag ihn einfach. Er ist einfach ein netter Mann aus Stuttgart. Der ist einfach,
thank you for this great evening.
Thank you. Dankeschön. Das ist super. Oder was hat er gesagt? Also, Hanoi, das kann jetzt nicht sein, dass ich gewinne hier.
Ja.
Naja, der ist in Ordnung. Geil. Der ist in Ordnung.
Ich muss sagen, ich habe mich ja so extrem für Nora gefreut und das ist für mich so geil. Und ich habe es ja am Ende so halb. Ich habe ja dann nicht gesagt, dass er Best Picture gewinnt, aber es war ja dann doch in der Luft und es haben dann auch viele Leute.
Du hast
Leute,
auch in der Folge gesagt, dass
es gut sein kann.
Sehr gut sein kann, ja.
Und ich habe ja auch Sean Baker für Best Directing auf jeden Fall drin gehabt. Dass der dann sogar halt Screenplay holt. Da war ich dann schon, also, dass er es jetzt so sweet.
Original Screenplay, ja.
Das hat mich dann schon überrascht.
Jetzt nochmal.
Und Editing auch, da waren wir auch noch so, waren wir jetzt nicht klar bei Enora.
Er hat vier mit, für sich mit nach Hause genommen.
Ja, ja.
Der stellt sich halt auf die Toilette.
So, der erste übrigens, der das geschafft hat.
Gerd Nefzer zum Beispiel stellt sich ja auf den Kachelofen, hat er danach gesagt.
Ja,
aber ich finde, dass, wenn man jetzt nochmal so retrospektiv nochmal draufschaut, dann ist das Drehbuch von Enora, Alter.
Ja, Killer.
Also, ich meine, stell dir mal vor, du bist einfach irgendein Agent oder sowas du bist eine Mikey Madison und du liest das erste Mal dieses Drehbuch. What the fuck? Das ist ja, also, wie verwirrt das allein schon geschrieben sein muss, wenn man mal sieht, wie das dann im Cut ist. Er hat ja selber so ein bisschen gesagt, if you've seen the footage, I've saved this movie. Als Joke so ein bisschen, aber ich glaube, das ist ihm voll.
Ja. Ja, witzig. Als er dann bei Editing gewonnen hat, hat er ja so ein bisschen
gelacht. Ja, genau, hat er so ein bisschen gejoggt. Ist aber auch ein sehr sympathischer Mann, muss man sagen.
Mega. Und auch alles, was er gesagt hat, ging natürlich so ins Indie-Filmherz. Also bei der ersten Rede war es noch recht...
War das mit dem Kino bei der
ersten? Nee, bei der zweiten hat er das gesagt mit, die Leute sollen gefälligst die Filme wieder im Kino gucken. Und die Studios sollen auch den Theatrical Release priorisieren.
Ja.
Und am Ende haut er dann ja nochmal drauf und sagt so, long live Independent Cinema.
Independent Cinema ist eh sehr gut weggekommen, wenn man überlegt, dass Flow Best Animation gewonnen hat mit einer Free Software Blender erstellt und keine Ahnung, 40 Leuten oder so.
Ja.
Insane.
Und ich finde schon, dass die Oscars sich dieses Jahr extrem rehabilitiert haben beim Publikum. Also klar, sag ich jetzt auch, weil ich bin ja genau in der Bubble, die das jetzt geil fand, aber ich glaube, alle fanden es irgendwie geil.
Ja, es war nicht bad. Genau, also ich habe schon bessere Verleihungen gesehen, aber das lag halt irgendwie dran, weil ich das Konzept dieses Jahr nicht so gut war. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, aber die Preise allein.
Die Preise waren super.
Habe ich das Gefühl, haben sie es so viel besser gemacht als die letzten Jahre.
Ja.
So, vielleicht ist, ja, kann man jetzt natürlich auch als uninteger sehen, aber ich finde es halt geil, weil die letzten Jahre gab es immer irgendein Backlash und immer irgendwas war ja, dann irgendwas halt nicht gut gelöst. Und dieses Mal muss man, das war ja der Crowdpleaser des Jahrhunderts. Mhm. Also Nora holt die Dinger, Kieran Culkin, Zoe Saldana. Also nichts von dem, vor dem man Angst hatte, ist passiert. Alles war einfach geil. Also
ja, was die Verleihung angeht. Für dich war es ja super. Ja,
für mich war es
gesagt, ah ja, der Song und die Nebendarstellerin gewinnt.
Ja.
Emilia Perez hat sonst nichts geholt, ne?
Genau.
Komplett abgestraft. Like a Complete Unknown wurde auch komplett gefickt.
Ja.
Also wirklich so
Richard ja, komme ich aber später auch dazu, dass der Film da einfach nicht awardy genug war.
Okay, also war wahrscheinlich die Nominierung eher ein Problem dann schon.
Genau, fast. Also das ist halt nett, dass sie ihn da dauernd nominiert haben, aber es ist halt so ein bisschen verschenkt gewesen. Da
hätten sie halt eigentlich auch Challengers und The Outrun dann mal ein bisschen reinknallen können.
Ja. Ja. Aber ja, dazu später mehr.
Wie fandst du denn insgesamt so die Show? Also ich muss sagen, ich fand das Opening crazy.
Ja,
also dass absolut crazy. Ariana und Cynthia da diese absolut kranke Performance von Defying Gravity nochmal raushauen.
Ja.
Ich fand das geil, wie das gelöst ist mit dem Orchester, dass es da oben war.
Das war irgendwie richtig schön. Das
Opening
war
auch geil mit diesem LA-Trailer, wo dann auch so ein paar Szenen da hier, was ist das, Fast Five war da drin.
Aber auch viel David Lynch
war drin. Mulholland Drive, ja, war drin und halt einfach diese schönen Szenen. Und man hat schon gemerkt, okay, es geht auch viel um L.A. dieses Jahr, auch wegen den Wildfires.
Ja, das In Memoriam-Ding hat auch gehittet.
Das hat gehittet. Ja, es hittet meistens, aber es hat nochmal...
Boah. Ich fand die Show gut und ich weiß auch, was jetzt manche vielleicht vermissen. Also es war jetzt ja nicht das absolute Feuerwerk an Zwischeneinlagen. Für mich ist es aber auch echt in Ordnung so. Also ich brauche es nicht unbedingt und... Okay, von mir aus jetzt noch eine krasse Nummer mehr wäre okay gewesen. Ich fand's aber auch, die Quincy Jones-Sache war geil.
Es gibt eine Sache, das Bonding war schon tot, oder?
Ja, weiß nicht. Ich fand's halt random.
Ich fand's vor allem random, weil du drei Songs nimmst.
Ja.
Hä? Dann nimm doch wenigstens aus jeder Era halt einen und sing ihn halt nicht ganz.
Ja.
Und dann sind's halt, was war's irgendwie, zwei aus den 60ern, also Skyfall 2012 oder was das war, 2011. Hä? Also irgendwie, das fand ich ein bisschen random. Und dann sagen die nicht mal, wer der fucking Bond ist.
Ja, vielleicht war
und
ich
das kurz... Das war einfach nur, glaube ich, weil Barbara Broccoli und hier im Publikum saßen. Natürlich ist es eine Honor, die zu ehren, weil sie jetzt halt zurückgetreten sind. Ist ja schon in Ordnung.
Ja. Ja, ich glaube, ich war geblendet, weil ich war zu busy in Margaret Qualley verliebt zu sein nach der Tanznummer.
Ja.
Ich liebe diese Frau.
Das war crazy.
Das war crazy. Und gesungen war es auch super.
Nee, dagegen sage ich auch gar nichts. Ich fand einfach nur ein bisschen weird zusammengesetzt, aber das ist ja auch okay.
Ich fand Conan O'Brien klasse, muss ich sagen.
Ich fand den auch gut, ja.
Ich finde, der hat so eine gute Balance getroffen zwischen halt den üblichen Roasting-Gags, so über die Filme auch, und ein paar ordentliche Schüsse gegen Trump. Aber er hat ja auch immer genau den richtigen Moment gefunden, dann doch mal kurz auch innezuhalten und sagen, hey, erstens die L.A. Wildfire-Sache und zweitens aber auch so Movie-Business, also dass er schon den richtigen Ton gefunden hat, hier geht es jetzt gerade darum, das zu feiern. Genau. Und er ja auch diesen tollen Satz gesagt hat über die ganzen Filmschaffenden, die ja eben keine rich, famous people sind.
Genau, alle hinten dran sozusagen.
Genau.
Das ist ja auch ein bisschen so das Theme der Verleihung, haben sie gesagt. Ich fand, man hat auch immer so gemerkt, er hat immer so einen Step forward und so einen Step backward gemacht, so ein bisschen.
Ja.
Also so auch wirklich, also man hat so gesehen, er war so viel am Laufen und ich glaube, er hat sich da schon immer wieder so ein bisschen mehr getraut und dann hat er sich wieder ein bisschen zurückgenommen. Fand ich aber gut, also fand ich gut geschrieben. Ja, ich denke, das war in Ordnung. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr nochmal dabei ist.
Ja, ich fand das wirklich sehr nice.
Da haben die von profitiert.
Ich finde, er hat halt gegenüber Jimmy Kimmel, ich kaufe Conan dann die ernsten Sachen irgendwie mehr ab. Der hat für mich sowas Tiefgehenderes als Jimmy Kimmel mit seinem halt immer Quatschgerede.
Ja, und Jimmy Kimmel hat auch immer so einen verschmitzten Blick drauf.
Und hätte da weiß Jimmy man
nicht
Kimmel, immer
ganz genau, ja, ob er dich gerade in eine Falle lockt oder nicht.
Ja, genau. Und hätte Jimmy Kimmel jetzt diesen kleinen Zusatz da gebracht mit, ja, heute geht's ja auch um die ganzen Leute, die eben nicht reich und berühmt sind und dass es eine falsche Kritik wäre, die Oscars sind ja einfach nur irgendein Glamour-Event, dann hätte ich es bei Jimmy Kimmel nicht so gekauft. Und ich finde, Conan hat wirklich geschafft, das in dem Moment auch einfach ehrlich genuin so zu meinen. Und das fand ich dann heartwarming. Weil auch wieder Stichwort Indie-Fans so. Und Sean Baker hat das ja später auch nochmal klar gemacht. So, hey, wir haben hier eigentlich kein Geld verdient am Anfang. Also klar, jetzt schon, weil Anora jetzt so erfolgreich wurde. Aber in der Theorie ist das, also hat er jetzt schon oft genug einen Film gemacht, damals auch der letzte Red Rocket, der hat ja theoretisch erstmal gar kein Geld verdient.
Ja, das so. Ist aber schon meistens so, ne? Man muss immer sehen, was für eine Bubble man sich bewegt.
Ja, voll.
Also ich habe mal gehört von einem Produzenten, der gemeint hat, dass wenn du aus 6 Filmen oder 7 Filmen einer erfolgreich ist, ist das schon eine Ausnahme, ne?
Ja.
Also wie oft die Leute sich da mit ihren privaten Sachen verschulden oder halt, weil du ja als Produzent auch immer dran hängen bleibst. Das wird schon oft nicht erwähnt.
Ja. Also ja, alles in allem, was hat dich am allermeisten gefreut? Was war dein Feel-Good-Moment, was eine Verleihung anging?
Ich glaube, dass I'm Still Here internationaler Film wurde, weil den fand ich sehr unterrepräsentiert. Mhm. Und ich glaube, das wird man auch noch ein bisschen merken, wenn er dann hier wirklich in die Kinos kommt in 2 Wochen.
Hoffentlich.
Oder nächste Woche.
Ja, nächste Woche schon,
ja. Und bei dir? Obwohl halt Mikey Madison war für mich auch eine Überraschung, muss ich sagen. Ja. Also ich habe damit jetzt nicht gerechnet in dem Moment, dass sie es wird. Ich habe irgendwie, für mich war es entweder klar, dass es Demi Moore wird oder irgendwie Cynthia Erivo einfach for the lols mäßig.
Ja.
Aber ja. Und bei dir?
Mikey Madison, da habe ich tatsächlich auch gejubelt. Also da war es wirklich so ein, ja, was, geil, weil ich halt schon so, weißt du, mit den gekniffenen Augen schon so war, ja, okay, das wird jetzt halt das. Und da war ich super happy. Ich war so kurz ein bisschen sad, dass Jesse Eisenberg nicht Original Screenplay gekriegt hat. Also ja, ich liebe Sean Baker und er hat alles verdient, aber ich denke mir, den einen hätten sie auch dem Jesse in die Hand drücken können.
Adapted Screenplay hat Conclave gewonnen.
Ne? Ja.
Conclave hat auch, nee, die haben Brutalist hat Mocky gewonnen.
Ja, Conclave hat nur den gewonnen.
Nur den einen.
Okay. Aber ich glaube, wo ich mich richtig gefreut habe, war Kieran Culkin natürlich. Der war ja auch safe. Also alle haben es prognostiziert. Er hat jeden Award davor. Es war ja überhaupt keine Überraschung. Aber irgendwie war es dann trotzdem noch ein bisschen surreal, weil er ist halt Kieran Culkin und der steht an dem so absoluten weird, ne?
Ja.
Kranten und wird von Robert Downey Jr. da auf die Bühne geholt. Das hat er ja noch gleich gesagt. So, Alter, ich krieg hier gerade einen Oscar von Robert Downey Jr. In die Hand und vor ein paar Jahren hätte mich niemals jemand hier irgendwie gesehen. Und ich liebe diese Stories einfach. Und es ist für mich wirklich die Performance des Jahres. Es ist so krass. Und da habe ich mich schon richtig gefreut, dass es jetzt wirklich acknowledged wird. Und am Ende, dass Anora Best Picture gewinnt, da war ich auch richtig am Feiern.
Ja, das war sehr schön. Hat eigentlich Robert Downey Jr. vor seiner Rolle als Iron Man auch schon die Brille getragen? Und er trägt immer diese Brille, die er auch bei Iron Man trägt.
Ich weiß es
nicht. Weißt du, diese orange-tinted Sunglasses-mäßig.
Ja.
Also irgendwie, keine Ahnung. Aber ich mag ihn sehr. Ich fand auch die Laudatio von Cillian Murphy sehr stark.
Ja.
Über wie man sich auf eine Hauptrolle vorbereitet.
Ja. Ja, und Robert Downey Jr. war halt ein Ehrenmann, weil er ja wirklich auch nochmal alle Leute so positiv ausgecallt hat. Also er hat sich ja da kurz die Zeit genommen, nochmal zu ihm was zu sagen.
Warum wurde eigentlich Samuel L. Jackson Samuel M. Jackson genannt? Hast du das gecheckt?
Nee, sie haben diesen Gag gemacht, er kam doch mit Selena Gomez raus und dann hat er doch diesen Verwechsler gemacht und hat gesagt, Selena L. Gomez und Samuel M. Jackson.
Ach so, okay. Ja,
das war...
Okay, tot.
Ich habe es aber auch nicht gecheckt, weil ich bei Selena Gomez nie an irgendeinen Mittelbuchstaben...
Ich auch nicht, vielleicht gab es da irgendwie so ein Ding.
Ja, habe ich
nicht... Hat die geheiratet vielleicht?
Ja, aber das habe ich nicht gerafft.
Samuel Jackson immer cool, aber er hat irgendwie nichts gesagt.
Ja, gut.
Quentin auch, Alter, krass. Wenn du von Quentin Tarantino... Was hat er? Directing,
ja.
Und da hat ja auch Sean Baker gemeint, ja, wenn Quentin Tarantino nicht Mikey Madison in Once Upon a Time in Hollywood gecastet hätte, hätte es Mikey Madison in Nora nicht gegeben.
So ist es.
Alter, du kriegst einfach den Regie-Award von Quentin Tarantino. Das ist schon krass.
Ja. Und auch ein geiler Move von Kieran Culkin in seiner Rede war, dass er ja... Und er hat es ja dann auch dazu gesagt, dass er sich ein bisschen dafür entschuldigt, weil es jetzt nicht so konform ist, aber er hat ja Jeremy Strong rausgehoben. Also die meisten sagen ja, okay, an alle meine Mitnominierten, ich liebe euch so. Und er hat ja dann schon nochmal extra gesagt, Jeremy Strong, das war...
Ja, okay, ich glaube, die beiden kennen sich aber sehr gut, ne?
Klar.
Ich meine, durch Succession.
Ja. Ja. Aber fand ich trotzdem stark, dass er sich das dann auch traut, einfach zu sagen, dass das die Hammer-Performance war. So.
Ja, ich finde das immer krass, wenn die Leute dann sagen, ja, ich habe den eigentlich nicht verdient. Gab es eigentlich schon mal jemand den Oscar weitergegeben hat?
Nee, ich glaube nicht. Es gab mal diesen tollen Moment bei den Golden Globes, wo Ryan Gosling das auch so toll gesagt hat, weil er war nominiert für La La Land, I guess, bester Nebendarsteller oder so. Nee, das macht keinen Sinn. Hauptdarsteller wurde er, glaube ich.
Ja, sind beide für Hauptdarsteller nominiert gewesen, oder?
Ja, genau, also für halt Comedy-Musical-Hauptdarsteller. Und da war auch Ryan Reynolds für Deadpool nominiert. Und damals gab es den Pitch, dass es ja einfach fucking geil gespielt ist von Ryan Reynolds in Deadpool. Und Ryan Gosling kommt auf die Bühne und sagt halt ganz charming, well, this is obviously not the first time that I've been mistaken for Ryan Reynolds, but I'll just take it from here.
Okay, stark.
Das war wirklich, wirklich stark.
Ja, stimmt, Ryan Reynolds war in Deadpool ja schon not bad.
Das war schon geil.
Ja, es hat nur immer diese Szenen im Anzug, die sind immer so ein bisschen sehr, weißt du, da ist man oft so misleading. Ja. So was ja bei Mandalorian zum Beispiel, dass Pedro Pascal teilweise die Szene im Anzug gar nicht gespielt hat.
Ja, bei Deadpool war es halt die Stimme vor allem von Ryan Reynolds und diese Performance.
Hat er, aber das Deadpool 1 war auch echt ein spaßiger Film, wenn man ihn das erste Mal sieht und das einzige Mal, glaube ich auch.
Ja, zweites Mal bringt er es auch nicht mehr.
Ja, für mich ist der in Ordnung. Deadpool ist halt auch einfach ein guter Charakter. Ja, cool.
Ich glaube, dann können wir dort abrunden.
Deadpool war sogar auf der Oscar-Bühne.
Stimmt.
Das war eine coole Idee, wo da Conan seine
und
Sachen da gemacht
hat. Der Sandwurm von Dune.
Das war krass. Also, er hat doch gemeint, gespielt, wenn man so viel dafür gezahlt hat, dann muss man es auch zweimal ballern. Yeah. Aber check ich auch. Also, das war eine coole Idee. Ja, auch wieder so eine Krawatte anhatte, ne? Oder eine Fliege hatte der an.
Ja.
Ja. Sehr, sehr schön.
Wundervoll. Also, ihr hört, wir sind recht zufrieden mit den Oscars. Und wir hoffen, ihr auch. Oder ihr habt es genossen, falls ihr es geguckt habt. Und long live Independent Cinema. Damit kommen wir zu unserer eigentlichen Aufgabe und wir haben drei Filme heute dabei, die alle sehr interessant zu besprechen sind. Wir beginnen mal mit dem Film, der vielleicht besonders so außer Konkurrenz steht oder der gar nicht so zum normalen Programm, würde ich sagen, gehört.
Ja, wie so eine Sonderausstellung würde ich schon fast nennen, in diesem Bereich Kino.
Für die drei Menschen, die gar nicht aus Freiburg kommen, die uns zuhören, wir lieben euch. Das wird jetzt für euch vielleicht ein bisschen random, weil wir reden jetzt über einen Film, der speziell für Freiburg eigentlich gemacht ist. Und es geht um Freiburg. Und es ist eine Dokumentation, wo Zeitzeugen und Zeitzeuginnen von der Freiburger Bombennacht berichten.
Genau, im November 1944 war
das. Genau, und es ist ein unglaublich intimes Porträt, in dem man sich auch, und das finde ich so großartig, das möchte ich direkt als erstes vorausschicken, entschieden hat, nicht noch in einem zusätzlichen Voice-Over was dazu zu kommentieren. Das hast du ja bei Dokumentation ganz oft, das ist ja eine Riesenentscheidung. Lässt du jetzt die Leute reden und machst die zum Voice-Over und zeigst noch ein paar Archivaufnahmen oder kommt dann natürlich noch so die Dokumentationsstimme im Hintergrund, die das dann noch so einordnet. Und sonst war es still, der Film, um den es hier geht, der hat sich bewusst dazu entschieden, wir machen das nicht, wir lassen wirklich, wirklich nur die Leute reden. Und bleiben auch schön, wenn die was Großes sagen, mit der Kamera noch 10 Sekunden drauf so und gehen dann in ein paar Archivaufnahmen. Aber ich würde sagen, der Film geht auch nur 45 Minuten und ich würde sagen, 80% dieser 45 Minuten sind einfach nur die Menschen. Ja,
und sonst einfach eine Musik mit Bildern, die nochmal den Eindruck ein bisschen verstärken.
Ja.
Ich glaube halt auch einfach, du könntest die Leute, es waren ja 11 Zeitzeuginnen, die da gesprochen haben und ich glaube, hättest locker. Also du hättest ja noch so viel Material rausholen können. Klar. Aber dann hätten sich halt Sachen auch gedoppelt. Ne? Das muss man auch sehen. Ja. Aber das ist halt krass. Das ist ja bei einer Dokumentation dann manchmal nicht so. Dann musst du halt auch teilweise mit einem Voice-Over nochmal was machen, ne? Um Kontext zu erklären oder
klar.
So. Und da ist halt auch gut, weil diese Menschen, die da sprechen, die haben alle diese Bombennacht erlebt. Und alle eigentlich von vorne bis hinten. Deswegen hast du auch so ein bisschen so eine Chronologie durch die Nacht und den nächsten Tag dann so ein bisschen, ne?
Das fand ich sehr schön aufgebaut.
Das fand ich auch sehr schön aufgebaut. Und es war auch man hat so gemerkt, es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Man hat immer wieder gesehen, wie sie da, es war so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material dabei. Man sieht auch manchmal das Mikrofon oder so vor den Leuten.
Ja.
Aber man sieht halt auch, dass sie da so ihren Tee bekommen haben und ihre Plätzchen und so. Das ist einfach, also man sieht so, die fühlen sich da auch wohl.
Ja, das ist sehr, sehr schön gemacht. Auch am Anfang gibt's diese Montage, wie die halt da gerade hingesetzt werden und die Klappe wird in die Kamera gehalten. Und das macht sehr nah. Weil man sieht, dass das halt einfach gerade echte Leute sind, die da halt jetzt eingeladen wurden und die dann selber auch so ein bisschen aufgeregt sind und es geht dann so los mit das so, okay, dann erzähle ich jetzt einfach mal.
Ja, genau, die müssen so ein bisschen
super sympathisch.
Ja. Und auch so ein bisschen so ins Badische immer wieder verfallen, ist schon schön. Und der Film ist produziert von B2W Filmworks, eben einer Freiburger Filmfirma, die das Ganze anhand von dem Projekt des Münsterbauvereins gemacht hat, eben was sonst mal still heißt, wo ein Buch geschrieben wurde über das. Und dann haben die sich dazu entschieden, hey, Wir machen einen Aufruf in der lokalen Zeitung für Zeitzeuginnen aus dem Jahrgang, wo halt auch Leute noch was mitbekommen haben. Also natürlich 44, da musst du nicht mit jemandem sprechen, der 40 geboren oder 41 geboren wurde.
Ja.
Sondern es ging halt hauptsächlich darum, dass man wirklich Leute hat, die so mindestens 6, 7, 8 waren, mindestens. Damit man auch einen Eindruck davon bekommt. Und es wird natürlich immer weniger. Weil einfach mehr Leute einfach in dem Alter auch nicht mehr leben von den Zeitzeugen. Und ich finde, das ist krass, das dann so festzuhalten.
Ja.
Ja, und weil es dann ja die passenden Aufnahmen ist. Ja. Diese Archivaufnahmen, da waren wirklich Sachen dabei, wo die halt so gesagt haben, ja, dieses eine Haus, was da stand, das Kornhaus, erinnere ich mich dran, am Münster, das ist dieses rote da.
Ja.
Und dann kommt diese Aufnahme aus 44 vom Münsterturm runter, wo das Haus stand und man sieht einfach nur, das ist halt nichts mehr da. Ne?
Ja.
Ja. Und im Endeffekt geht es darum, dass die Alliierten 1944 im November Freiburg bombardierten, weil Freiburg immer durch die Verschiebung der Westfront, weil die Alliierten ja von Frankreich hier rüberkamen, hat Freiburg eine immer wichtigere Bedeutung bekommen, weil wir halt einen Bahnhof hatten und so. Und das Ding war, Freiburg hatte nie Luftschutzbunker bekommen, weil es gab so Förderung für A- bis D-Städte. Das heißt, eine Großstadt, wo wahrscheinlich, oder eine Stadt, wo viel Infrastruktur herrscht, bekommt halt eine Förderung A, viel Geld für Luftschutzbunker. Und Freiburg war halt nie wichtig. Wir hatten hier nie irgendwie Munition oder so Sachen, ne? Deswegen gab es bei uns relativ wenige Luftschutzbunker, weil es einfach kein Geld dafür gab. Und weil niemand damit gerechnet hat, dass so eine Stadt wie Freiburg halt bombardiert wird. Und als es dann wirklich passiert ist, haben die ganzen Leute, die halt erzählen, diese Nacht in ihren eigenen Kellern, hauptsächlich in ihren eigenen Kellern verbracht.
Ja.
Oder in den Kellern der Nachbarn oder so. Und das macht es so intensiv, ne? Das ist halt dieses... Ist dann eine ganz andere Geschichte wie aus Großstädten, wie aus London oder aus Berlin oder so, wo die Leute sagen, ja, wie man halt da mit keine Ahnung wie viel tausenden Leuten bei keinem Licht in diesem Bunker saß oder in der Metro, sondern es ist halt, jeder hat da so seine, in seinem eigenen Zuhause sozusagen. Ne?
Ja, es wird dadurch natürlich für Menschen wie uns, die jetzt heute leben und jung sind und halt einfach keinerlei Punkt mehr damit haben, dadurch noch viel näher, weil du keine Komponente existiert, die das Ganze auf so ein abstraktes Level bringt, wie du ja sagst. Also weil wir ja einfach nicht wissen, wie ist es denn, wenn man dann da mit 1000 Leuten in so einem extra dafür konstruierten Raum sitzt.
Genau, wenn man einfach nicht weiß, wo man, also weil wir ja auch nicht wüssten, was wenn jetzt wäre, wohin.
Genau.
Dass es gar nicht die Situation gibt, dass ich wüsste, okay, wo ist der nächste Bunker, so wie es halt hier auch damals war.
Ja.
Vielleicht wussten die es ein bisschen, aber die wussten auch, dass halt einfach kein Platz ist.
Ja, und wie die dann erzählen, so, ja, und dann kam meine Mutter ins Schlafzimmer und hat mich gepackt und dann sind wir in den Keller runter und auch so simple, eigentlich ja Nebensachen, wie sie erzählen, wie man immer die Klamotten abends hingelegt hat, damit man im Fall der Fälle schnell handeln kann. Also wie krass ja auch alles schon so ein bisschen darauf ausgelegt war und dann trotzdem, als es passiert ist, halt völliges Chaos irgendwie so einsetzt, mental und real.
Ja, vor allem, was sie auch gemeint haben, dass es immer so einen Voralarm gab, den gab es fast abendlich, weil halt irgendwelche Spähflugzeuge oder so und in Baden sind ja noch mehr Sachen, also Mannheim und so waren ja auch so Orte, wo, oder Karlsruhe, die schon öfter, glaube ich, ausgespäht wurden und dass die da gar nicht mehr drauf gehört haben. Das ist so ein Teil der Normalität wurde, dass du beim Abendessen oder beim Abendbrot sitzt und du hörst den Voralarm und denkst du, ja, ist halt ein Voralarm.
Ja.
Und an dem einen Abend war es halt nicht nur der Voralarm.
Und dann ging es ja anscheinend auch ganz schnell.
Dann ging es ganz schnell,
dass der Alarm kam und dann ging es schon runter.
Ich hatte mich da mal ein bisschen eingelesen, dass das irgendwie es waren irgendwie die Engländer und diese Operation hieß Operation Tigerfish. Und die waren, es gab halt so Fakes. Das heißt, die haben gefaked, dass sie Mannheim bombardieren und haben Freiburg bombardiert. Und ich glaube, das ist halt was, taktisches, aber so sehr unmenschlich. Darum geht es aber auch in der Dokumentation. Warum die Bombardierungen stattgefunden haben und auch dieses Bewusstsein dafür, dass Deutschland ja diesen Krieg auch angefangen hat.
Ja.
Und das ist halt, ja. Aber ich finde, vor allem, wie intim diese Geschichten sind, kann man gar nicht so zusammenfassen. Das muss man, glaube ich, sich anschauen, weil die Personen verkörpern das auch.
Ne? Ja.
Und bei uns, wir hatten das Glück, dass im Kino jetzt schon ein paar Mal dann halt auch die Regisseure der Produzent, ich kenne auch den Cutter gut, und eben auch Leute von der Freiburger Bürgerstiftung da dabei waren und die nochmal ein bisschen erzählt haben. Teilweise waren auch Zeitzeugen nochmal dabei. Und dort wurden halt auch nochmal so ein paar Infos gesagt. In der Doku gibt es eine Frau, die sagt, sie hat an dem Abend eine partielle Lähmung im Gesicht davon getragen.
Ja.
Die Lähmung ist zurückgekommen, nachdem die Doku gedreht haben. Weil sie angefangen hat, das zu verarbeiten.
Krass.
Das ist wieder weg. Also es ist alles wieder gut. Aber da sieht man mal, wie intensiv und einschneidend so ein Trauma sein kann in so jungen Jahren. Und dann beschäftigt oder verdrängt man das sein ganzes Leben, bis dann irgendwann mit 80 du wieder da anfängst. Und die haben auch alle gesagt, ja, wir sind im Altersheim in Freiburg oder im Seniorenheim und sind, das ist eines der beherrschenden Themen. Alle, die aus diesem Jahrgang kommen, sprechen jetzt darüber, weil sie jahrelang darüber nicht gesprochen haben.
Ja.
Und das ist halt schon sehr interessant.
Ich finde, sie haben auch beeindruckend darüber reflektiert am Ende des Films. Also ich meine, der Film geht natürlich Phasen durch. Da kommt dann schon nochmal dieses Thema mit, ja, dass es dann halt keine psychische Betreuung gab und wie schwierig das halt war, das zu verarbeiten in der Zeit oder in dieser Generation und diese Schwäche, also das als Schwäche dann gesehen wurde. Ich meine, wir wissen ja, wie die Generation vor uns mit psychischen...
Ja, es wurde auch weitergegeben, gerade an die Generation vor uns.
Ja, klar. Das ist
ein gutes Ding.
Ja. Absolut.
Das wurde dann einfach weitergegeben an die Generation unserer Eltern. Logischerweise. Also ja. Irgendwie auch nachvollziehbar.
Ich habe auch so viel dann einfach angenommen bei dem Film. Also dadurch, dass ich halt eben Menschen zuhöre, die jetzt halt schon sehr alt sind und die was Schreckliches erlebt haben, was für unsere Geschichte so einprägsam ist, was ich in der Schule ja schon 100-mal irgendwie so durchgekaut habe. Und jetzt einfach diese Menschen zu sehen, die in der gleichen, gar nicht so großen Stadt leben wie ich. Und dann natürlich auch noch gepaart mit diesen Bildern, wo man dann alte Aufnahmen von... Also wir sitzen hier gerade bei mir und 10 Meter vorm Haus, so waren ja Szenen in diesem Film
ja, drin.
Und da also hat es mich halt auch so gepackt.
Ja, ich finde es auch gerade interessant, wir haben auch danach drüber geredet, wie unterschiedlich das halt auch ist von der Stadt jetzt, dass du hier viele Bürogebäude hast und so, wie viele Leute damals noch in der Innenstadt gewohnt haben, weil es die äußeren Bereiche noch gar nicht gab.
Ja.
Wie konzentriert es natürlich auch war, dass man dann eine Stadt bombardiert und wie viele Leute da umgekommen sind.
Ja.
Und wie viele Leute da das miterlebt haben, weil sie in der Stadt gelebt haben. Also wirklich in der Altstadt, was ja jetzt irgendwie, wer kann sich das nein, nein. Natürlich, aber es gibt schon noch viele Leute, die in der Altstadt wohnen, aber es ist halt eine ganz andere Zahl. Ne? Freiburgs Bevölkerung war damals auch viel geringer.
Ja.
Also es ist einfach... Es ist schon krass. Also wenn man das dann nochmal so sieht und dann das Wunder von Freiburg, kann man fast sagen, dass nach dieser Bombardierung das Freiburger Münster, die
ja,
was mal als das schönste Gebäude, die schönste Architektur oder die schönste Kirche der Welt betitelt wurde von irgendeinem Dichter, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, ist auch nicht wichtig, ist auf jeden Fall wunderschön, dass das komplett stand, außer ein paar Ziegel, die vom Dach gekommen sind.
Ja. Und darum geht es ja dann so im letzten Drittel des Films auch noch sehr viel. Also um genau, das Münster an sich und was es bedeutet hat.
So dieses Heimat, ja. Symbol der Heimat.
Was ein cleverer Turn ist, weil davor ist natürlich so der Höhepunkt des Grauens. Weil, also der Film macht es ja wirklich gut. Ich meine, du startest noch halb, also ich meine, ich will hier überhaupt nicht falsch verstanden werden. Nichts an dieser Thematik ist leicht und nichts guckt man sich irgendwie an und denkt sich, heuer, nett. So will ich das überhaupt nicht rüberbringen. Aber es ist ja so, dass die ersten 10 Minuten, das hältst du ja noch aus.
Also genau, dann reden die. Ist natürlich eine Spannung reingemacht,
genau,
ist ja logisch. Ne?
Also das, dann reden sie halt darüber, okay, jetzt kommt dieser Alarm und dann geht's so langsam los und dann kommen die ersten Stories, wo du halt schon Gänsehaut kriegst mit dem, ja, meine Mutter holt mich dann und das kannst du ja alles noch irgendwie verarbeiten und sagen, okay, ja, krass.
Kann man auch ein bisschen noch nachvollziehen.
Kann man noch nachvollziehen, ja. Und dann geht's halt los und dann kommt so der zweite Teil des Films und dann hauen die halt drauf und natürlich und ich finde es auch wichtig, dass dann auch nicht...
Das ist eine,
es ja nicht gebremst wurde.
Das ist eine kalte, trockene Ehrlichkeit.
Ja.
Und das muss es sein.
Das muss es sein. Ja. Und stimmt, dann werden da Sachen beschrieben, die gesehen wurden. Und da schnürzt dich halt komplett ab. Also,
ja, und wie sich sowas einbrennt, ne?
Ja.
Dass du dir das 80 Jahre lang oder wie lang auch immer das merken kannst.
Und da blieben dann halt auch wirklich wenige Augen trocken im Kinosaal.
Ja, zu Recht. Ich fand es vor allem interessant, weil meine Großmutter, die war Jahrgang 36. Die hat mir immer, ich habe früher immer freitags bei ihr übernachtet und dann hat sie mir immer abends was erzählt und es war meistens was vom Krieg.
Ja.
Ist auf dem Dorf aufgewachsen, so Luftlinie 50 bis 60 Kilometer von Freiburg. Und sie hat gemeint, einen Abend war sie mit ihrer Schwester im Badezimmer und stand auf der Toilette. Ich weiß nicht mehr wieso. Sie stand einfach da und da war so ein kleines Fenster, hat sie rausgeguckt und es war abends. Und da hat sie immer zu mir gesagt, Thomas, ich habe da so Christbäume am Himmel gesehen. Und also einfach leuchtende, ja, wie Christbäume. Und dann hat sie ihren Vater geholt und hat gefragt, was denn das denn ist. Und dann hat ihr Vater scheinbar gesagt, ja, heute Abend wird Freiburg bombardiert. Und ich habe mich halt immer gewundert, ja, sie war halt ein Kind, Und ich als Kind konnte es oder als Jugendlicher, also mit 12 oder so, konnte es halt auch nicht nachvollziehen, was sie damit meinte. Und jetzt, nach all den Jahren, höre ich die Leute, die davon erzählen, und die erzählen von den Christbäumen.
Ja.
Und es ist immer das gleiche Wort. Sie sagen, ja, wir haben die Christbäume im Himmel gesehen. Und das sind diese Lichtsignale, die in der Luft gesetzt wurden.
Ja.
Und da gibt es dann immer diesen Mythos von Freiburg, dass die, es gibt ja diesen Höllentäler-Wind hier, der abends durchzieht, dass der die Lichtbalance verschoben hat und deswegen das Münster verschont wurde. Ist nur ein Mythos, kann man nicht belegen.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist es durch den Wind, dass andere Stadtteile weniger abbekommen haben. Also dass die Viere, ein Großteil der Viere noch steht oder fast alles gestanden ist, ist natürlich Glück. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass du damals ja nicht die Präzision hast. Ne?
Ja.
Also du gehst, keine Ahnung, das ist 1944, ein Flugzeug fliegt eine Bombe raus, das ist jetzt nicht das Präziseste der Welt.
Ja.
Ne? Und das ist halt, aber das ist sowas, was ich dann wieder verknüpft habe und dass das, dass ich dann das jetzt im Nachhinein nachvollziehen konnte, was sie damit meint. Und das fand ich sehr schön.
Ja.
Ja.
Wahnsinn, ja.
Verrückt, ja. Also wirklich, aber ein sehr sehenswerter Film, den muss man unbedingt schauen. Der wird auf jeden Fall die nächsten Wochen noch laufen.
Er läuft unglaublich gut und das zu Recht.
Hat super den Anklang, ist auch logisch. Und der Produzent und der Regisseur haben auch gemeint, sie möchten gerne noch einen zweiten Teil machen über entweder nochmal so eine ähnliche Erzählung oder über die Zeit danach, also den Aufbau, wie lange das dann noch gedauert hat, bis man dann mehrere Jahrzehnte. Und das Ganze ist interessant, die ganze Doku wird gefilmt im Westhof, in der Westhofkaserne.
Ja.
Und das ist eins der allerersten Gebäude, die nach der Bombardierung gebaut wurden. Das ist eine Behilfskaserne, so wie so ein Behilfsladen.
Ja.
Und der Produzent des Films, der ist für den Verein, der das Westhofgebäude, wie nennt man das? Ja, so ein bisschen organisiert oder vertritt.
Ja.
Der ist dafür verantwortlich.
Ach krass.
Okay. Ja, also, und das ist halt sehr schön, weil man hat so die Leute in diesem Kontrast, dass die halt in diesem danach, in diesem Raum danach so ein bisschen auf oder halt erzählen und dann rückwirkend sozusagen.
Und allein für die letzten 5 bis 10 Minuten des Films ist es so wichtig, ihn zu sehen, weil dann im Schlusskapitel natürlich auch noch viel darüber geredet wird, wie stehen diese Leute, die das erlebt haben, jetzt denn zu anderen Kriegen auf der Welt, die ja in den letzten Jahren wieder zugenommen haben oder mit der Gefahr, die jetzt irgendwie, ja, zwischen Europa, USA, Russland, die ganze Komplikation und wie sehr da ein Ausruf wie nie wieder, der zwischenzeitlich, bevor er jetzt wieder so wichtig wurde, auch eine gewisse Abgedroschenheit erfahren hat, weil einfach alle Leute so, ja, okay, ja, klar. Also ich bin ja genau diese Generation, die in der Schule damit aufgewachsen ist, so, ja, natürlich passiert das alles nie wieder.
Genau,
also ich weiß nicht, ob du dich noch so dran erinnerst, ich finde es so wichtig.
Selbstverständlichkeit. Ja. Vor allem, ich glaube, die Generation vor uns, die hat das so eingebrannt, finde ich. Damit ist die aufgewachsen, dass man so sagt, ja, das sowas darf halt nicht mehr passieren.
Ich finde es so wichtig zu reflektieren, dass ich mich wirklich erinnere, dass ich das jetzt nicht verdrehe. Ich bin zur Schule, ich bin 28 Jahre alt und ich bin zur Schule gegangen vor 10 bis 15 Jahren, also Realschule meine ich jetzt und Abi und habe im Geschichtsunterricht, muss ich sagen, es wirklich so aufgenommen, so ja klar, also wir waren so over it, also halt so, ja, scheiße, ganz schlimm, kann nicht passieren. Und dann liest du im Deutschunterricht Bücher wie Die Welle, weißt du, und dann wird es ja auch so, könnte denn sowas passieren, und wir alle so, ja, nee, halt nicht.
Ja, ich denke, das
ist... Und jetzt ist, 15 Jahre später so, ach so, und das meine ich mit nie wieder, kriegt jetzt nochmal eine andere Bedeutung, und wenn du es dann von diesen alten Menschen so hörst, in dem Kontext, nach der Dreiviertelstunde, die du gerade gehört hast, da schnürt es dir alles ab, und ich habe auch tatsächlich in dem Moment wieder so eine Wut gespürt auf alle Menschen, die irgendeiner annähernd rechten oder sehr rechten Partei ihre Stimme geben können. Also seid ihr komplett delusional? Ja. So guckt euch das doch mal an und dann könnt ihr doch nichts annähernd unterstützen, was einen kleinen Risikofaktor davon in Kauf nimmt, was viele tun heutzutage.
Ja. Und vor allem, da kommt, fällt dann auch das Zitat, wo er gesagt hat, ne? Wo er sagt,
dass der schlechteste Frieden
ist besser als ein Krieg. Besser als ein Krieg, ja. Das ist wirklich, und das ist halt vor allem, muss sich das die Bevölkerung klar machen. Dass ja davon niemand profitiert.
Und du guckst ja gerade Leuten zu, die es erklären.
So. Ja, und du besitzt in einem Land, wo es nicht ist, aber ein paar hundert oder tausende Kilometer weiter, finden genau solche Bombardierungen statt.
Ja.
Auf einem ganz anderen Level. Also das kann man sich, das ist ja nochmal was ganz anderes dann.
Ja, und irgendwie habe ich jetzt halt das Gefühl, dass in meiner historischen Erziehung jetzt dieser Full-Circle-Moment passiert. Von vor 10, 15 Jahren war es noch das, ja, man konnte sich auch schon so Dokumentation angucken, aber man hat nicht, wenn man ehrlich ist, nicht ganz so viel dabei, was heißt nicht ganz so viel dabei gefühlt,
ja, doch,
aber man
hat es
nicht, so, ja, hat nicht so aufgenommen, weil man so war, ja, scheiße, ihr Armen, passiert nie wieder, uff, so scheiß alte Zeit, scheiß Nazis, ciao, ciao, ciao. Und jetzt ist es halt dieses... Fuck, Mann. Also,
ja,
und jetzt gibt es ernsthaft Leute, die das irgendwie so halbwegs wieder, die das salonfähig machen, die das verharmlosen. Ich weiß, es kann doch nicht wahr sein. Und ich
in der Schule war es auch immer so eine gewisse Überdrüssigkeit, weil man war halt so, ja. Weißt du, es wurde dir so eingepläut, was ja auch gut ist.
Ja.
Man hat es aber damals nicht realisiert, warum es so wichtig ist, dass es dir eingepläut wird. Also, dass diese Erinnerung und dieses dran erinnern, dass sowas nicht passieren darf, warum das so oft dann wiederholt wurde. Du warst ja so, ja. Ja,
ja. Die Frage ist, wie ist es jetzt gerade für die aktuellen Leute, die Klasse 5 bis 12 sind, weil jetzt sieht man ja ganz klar in den Wahlstatistiken, dass die Jungen, also klar, die noch gar nicht wählen können, fallen raus, aber dass es jetzt junge Leute sind, die noch vor 3, 4 Jahren in der Schule waren, die zu einem sehr großen Teil eine offen rechtsextreme Partei wählen, was war da denn los? Also ich muss sich ja wohl irgendwas an der Perception geändert haben.
Genau, ich glaube vor allem die Perception, dass die das nicht miteinander vergleichen. Weißt du, was ich meine? Dass sie sagen, das eine ist im Dritten Reich,
ja,
die Partei, und jetzt haben wir die andere Partei und die haben halt nichts miteinander zu tun. Das, denke ich, haben viele Leute.
Ja, krass.
Aber ja.
Aber ich meine jetzt halt die reine Perception, wie nehmen die das auf, dass ja Nationalsozialismus in der Schule unterrichtet wird, und das geht ja nicht. Also du kannst ja nicht sagen, diese Partei hat damals genau die Sachen gefordert und dann wurde alles scheiße auf der Welt. Und jetzt finden wir eine Partei cool, die halt einfach in den Grundzügen den gleichen Move macht. Also das kann halt dann, also dann sind sie halt doof. Und das ist ja aber eigentlich nicht das Urteil, zu dem ich kommen möchte, weil ich will ja eigentlich sagen, irgendwo will ich sie ja noch abholen können, oder?
Ja, ich glaube, das ist vor allem als Lehrkraft sehr schwierig, obwohl man ja weiß, also Lehrer sind ja verpflichtet und LehrerInnen sind ja verpflichtet zur Politik, Neutralität. Aber
ja, aber auch zur Demokratiebildung.
Genau,
ja.
Zur Demokratiebildung. Und eine demokratiefeindliche Partei darf natürlich... darf natürlich angegangen werden.
Ja.
Ja. Ich glaube, dass da einfach viele Leute auch vielleicht...
Weiß nicht, was es dann vielleicht wieder cool macht für so einen 16-jährigen Halbstarken.
Ja.
Ich weiß es
nicht. Naja, gehen wir mal weiter.
Machen wir einen Punkt. Wir sind ja schon gar nicht mehr beim Film.
Schaut den Film auf jeden Fall an. Ist auch zum Sonderpreis. Also gerade unter 25-Jährige kommen für 5 Euro rein.
Und sonst für 7. Und das Geld wird auch gespendet, ne?
Gespendet.
Also an die...
ja, genau.
Na, wie heißt es denn? Also an diesen Verein, an die Stiftung.
Achso, an den Münsterbauverein oder was?
Es wird auf jeden Fall zugunsten dieses Films wird es gespendet, es geht nicht ans Kino. Und ihr merkt ja gerade, wie sehr es uns jetzt auch emotional weitergetragen hat. Und das passiert, wenn man diesen Film guckt. Und das ist großartig und wichtig. Und ich fand es eine ganz krasse Experience. Also wir waren ja auch in einem fast vollen Kinosaal. Und die Stimmung danach war bedrückt, aber im besten, wichtigsten Modus, würde ich mal sagen. Also ganz, ganz großer Schatz dieser Film, dieser Dokumentarfilm. Also wenn ihr hier in Freiburg wohnt und den noch nicht gesehen habt, dann tut es. Er läuft gerade täglich, manchmal sogar zweimal. Geht, wie gesagt, auch nur eine Dreiviertelstunde. Also ist auch ein Film, den man mal, wo man sich easy mal Zeit nehmen kann, zu sagen, den gucke ich mir jetzt mal schnell an, in Anführungszeichen.
So zwischen reinschieben mal.
Ja, und wird dann halt aber auch nachhaltig geprägt.
Ja, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr gut.
Ja.
Also wirklich großes Lob.
Sehr großes Lob.
Auch an die Filmschaffenden. Das war wirklich eine sehr gute Idee. Und ich freue mich, dass sie noch weitermachen. Es sind auch sehr sympathische Leute, die das machen. Das muss man sagen.
Shoutout.
Ja, Shoutout.
Vielen Dank euch. Sonst war es still, Leute. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Gut, wir können weitermachen mit, machen wir mal eine etwas leichtere Baustelle, oder? Von der Thematik her. Gehen wir mal in seichtere Gewässer. Ich habe mir... A Complete Unknown angeguckt. Oder wie er auf Deutsch heißt. Like a Complete Unknown.
Also das
muss mir irgendeiner erklären.
Scheiße, dass man im deutschen Titel ein englisches Wort mehr... Als würden die Deutschen den Song besser erkennen, wenn da Like a Complete Unknown steht.
Ja, Das soll uns, ich würde das wirklich gern wissen. Ich will da mal irgendjemandem schreiben. Ich will, irgendjemand soll mir das erklären, warum sie das gemacht
haben. Ich würde gerne, dass er im Deutschen heißen würde, How does it feel?
Ja, How does it feel wäre ein toller deutscher Titel. Also, aber ja, es ist ein Klassiker. Wir haben schon so oft über dumme deutsche Beititel geredet. Jetzt ist aber wirklich eine dumme deutsche Nicht-Übersetzung.
Ja, also es ist nicht mal ein Beititel. Ja, es ist einfach eine verlängerte Version.
Und der Moment wird auch so goofy, weil ich habe ihn mir dann auf Englisch mit deutschen Untertiteln angeguckt. Und in dem Moment, wo der Titel kommt, A Complete Unknown, gleich nach einer Minute, steht unten in den Subtitles, Like a Complete Unknown. Und ich musste so schmunzeln.
Da müsste man mal rausfinden, warum das so ist. Ne? Das ist
nun ja, für euch werde ich mich da dran
machen. Muss ja am deutschen Verleih liegen.
Ja, ich schreibe den mal. Ja. Ich schreibe den eine Mail.
Schreib dir mal, moin.
Wir sind hier von Projekt.
Aber du musst dann vor jedem Satz ein Like machen.
Ja.
Like.
Like, I wanna know why, like, you for the German cinema, like, naja, egal. Like a Complete Unknown oder A Complete Unknown, wie ihr es gerne möchtet, ist das Bob Dylan Biopic, das ja gerade auch in aller Munde ist und auch sehr gut läuft und sehr viel Anklang findet, was logisch ist, weil Bob Dylan jetzt nicht der unbeliebteste Musiker ist. Auch was den Film natürlich richtig Power gibt, und das ist so clever, ist, es gehen wahnsinnig viele ältere Menschen ins Kino.
Ich weiß, wollte ich auch gerade drauf raus.
Weil es Bob Dylan ist und es gehen ganz viele junge Menschen ins Kino, weil da Timothy Chalamet mitspielt und es halt so ein cooler neuer Film ist. So. Das ist halt einfach nur arschclever, wirtschaftlich, muss man sagen.
Bob Dylan hat auch einen Nobelpreis, ne?
Literatur-Nobelpreis. Der einzige Songwriter, der einen Literatur-Nobelpreis
hat. Das ist krass.
Das ist krass. Auf jeden Fall, wir sehen also die Story, wie es viele Biopics machen, es ist so das Becoming. Also Bob Dylan, der Film startet damit, Bob Dylan kommt an in einer neuen Stadt und will da Fuß fassen. Hat auch relativ schnell den Plan, dass er ja seine Idole treffen möchte und dass das vielleicht so ein guter Move ist. In seinem Fall Woody Guthrie, den er sehr idolisiert und über den er sogar Songs geschrieben hat. Und dann findet er heraus, dass der gerade in einem Krankenhaus ist, weil der, ich weiß es gar nicht, hatte der einen Schlaganfall oder so? Ihm geht es auf jeden Fall dann echt mies. Und er ist auch nicht mehr so der Gleiche und er kann nicht mehr sprechen. Und dann geht er dahin, trifft auch noch Pete Seeger, einen anderen gefeierten Country-Folk-Musiker dieser Zeit. Country-Folk ist übrigens ein gutes Stichwort. In der ersten halben Stunde wird viel nerdy darüber gestritten, was Country und was Folk ist. Das heißt, und, als Musik-Nerd wird man schon auch geil abgeholt, weil da ganz viele so kleine Easter Eggs sind, was zu dieser Zeit gerade wichtig war. Also
Pete Seeger wird gespielt von Edward Norton.
Edward Norton. Und unfassbar gut. Das ist schon mal vorausgegriffen. Das macht so Spaß. Er gibt so ganz krasse Christian Dad Vibes. Und Pete Seeger, der wird auch wichtig in seiner Rolle, weil er ist eben dieser Typ, der dann die Folkmusik auch so richtig beschützen will. Und der diesen Traum hat von Folkmusik wird jetzt halt so ein bisschen Pop. Also Folkmusik ist für alle und das Newport Folk Festival, was da gerade gegründet wird, was eine Rieseninstitution ist, soll immer größer werden. Und dann sieht er in Bob Dylan den möglichen Posterboy. Und alles fügt sich so direkt schnell zusammen. Was auch krass ist, das finde ich schon mal toll, der Film dümpelt auch echt nicht lange rum. Was bei so Biopics öfter schon mal ein Problem war, weil sie dann halt so ganz ausführlich am Anfang erstmal erzählen wollen, wie war der als Kind. Ja,
und dann wird er hinten raus richtig schnell, ne? Das ist immer schade. Aber der ist doch relativ lang. Also der geht ja trotzdem 115 Minuten
fast, oder? Ja.
Schon länger. Also schön, dass sie dann auch schnell zum Punkt kommen, weil.
Ja. Das fand ich erfrischend, weil ich hatte dann schon die Sorge, okay, und jetzt wird es erstmal so ein ewiges Rumgeeire. Ist aber gar nicht der Fall, sondern nach 6-7 Minuten singt er dann auch das erste Mal und dann ist klar, okay, der schreibt jetzt schon.
Der singt sogar.
Das ist ja Wahnsinn. auf jeden Fall nimmt es dann echt schnell Fahrt auf, dass Pete Seeger dann Bob Dylan unter seine Fittiche nimmt. Bob Dylan darf dann auch bei ihm zu Hause schlafen. Und Pete Seeger sieht einfach direkt in ihm, Alter, der ist einfach fucking talented so und den müssen wir pushen. Und dann läuft es eigentlich recht schnell und dann kriegt Bob Dylan eine Chance, ein Album aufzunehmen halt mit Folk Classics. Also er soll halt nicht seine eigenen Songs spielen, weil eben die Folk-Industrie ist halt sehr konservativ und die wollen schöne Musik für die Leute und brave Musik. Und man merkt natürlich, Bob Dylan hat schnell die Fantasie da, aber auch mehr politische Sachen, aber vielleicht auch mehr freie Liebe und mehr so ein bisschen auch unzüchtiges Material mit reinzubringen in diese sehr, sehr eng gestrickte Bubble. Und er träumt von seinen eigenen Songs. Zeitgleich lernt er eine Frau kennen, Sylvie heißt sie, die auch neben ihrem Job als Lehrerin sich gerade bürgerrechtlich sehr engagiert, weil sie hilft, die Demonstration mitzuorganisieren für, wie sie es in diesem Moment ja nannten, Rassengleichheit. Und sie ist da ganz vorne mit dabei. Und da, das würde ich kurz vorausgreifen, das ist eine große Schwäche für mich in den Charakteren des Films, weil sie wird mir am Ende viel zu zweidimensional, weil wir lernen sie kennen. Also ich finde, sie wird verdreht, wie man es gerade braucht für den Film. Und das fand ich jammerschade. Elle Fanning spielt sie super. Und wir lernen sie kennen als diese starke, beeindruckende Frau, die ja auch Bob Dylan offensichtlich so ein bisschen, ich weiß es nicht, so ein bisschen mitreißt und eben beeindruckt. Also erst so ein bisschen so, boah, krass, die macht ja was richtig Geiles so. Und die arbeitet erst 5 Tage die Woche und dann ist sie noch 2 Tage am Wochenende übelst engagiert und politisch aktiv. Und ihr erstes Date, da sitzen sie dann in so einem Diner und sie redet so ein bisschen auf ihn ein. Also die Dynamik ist ganz klar, sie hat Ideen und sie hat krasse Inputs und er hört eigentlich nur zu und ist auch so, und da ist er auch zum ersten Mal, finde ich, so ein bisschen so ein Arschloch, weil er nicht so richtig auf sie reagiert und das irgendwie so ein bisschen für selbstverständlich nimmt. Auf jeden Fall, und nun Spoiler gegen Ende des Films, ich meine, das ist jetzt kein wahnsinniger Spoiler, weil das verraten die Trailer auch schon, ist sie halt so ein bisschen das Opfer von seiner Dynamik, weil sie bleiben nicht zusammen, da, und er geht dann auf Welttour und bla bla bla, und dann ist die Sache mit Joan Baez und das kann man auch alles nachlesen. Und dann wird sie am Ende so sehr krass überinszeniert als das Heartbroken Girl und die Arme und och jö, wo ich mir dachte so, hä? Das passt jetzt hier irgendwie gar nicht zusammen, weil sie ja am Anfang so voll als inspirierende, starke, eigenständige Persönlichkeit dargestellt wurde. Und am Ende ist sie nur noch so, och jö, und der Bob hat mich so sitzen lassen.
Ach so, okay.
Und das würde viel mehr, und die Trennung der beiden wird auch übersprungen durch einen Zeitsprung, wo ich auch dachte, naja, hätte man anders lösen können, weil ich hätte auch gern gesehen, wie sie ihn einfach abserviert. Und sagt so, hey, das muss ich mir nicht bieten lassen, so wie du behandelst mich halt jetzt wie so ein Groupie-Girl. Und hast halt, und wenn du also halt...
Das ist schon eine Story von Fame auch ein bisschen.
Ja, auf okay. jeden Fall. Und das war mir ein bisschen zu platt. Halt so, also, dass man denkt, oh, jetzt brauchen wir für unseren kontroversen Hauptcharakter eben noch eine weibliche Person, die dann spiegelt, dass er ja auch ein Arsch ist. Und das ist auch fair, weil er ist halt auch ein bisschen ein Arsch. Aber mal, dass sie dann so das Opfer ist. War sie nominiert? Elle Fanning?
Ja?
Nee.
Es
Monica
war
Barbaro war
für Joan Baez. Okay, ich habe mich nämlich schon gewundert, weil wir es nämlich mehrmals gesagt haben.
Und das ist hochverdient, weil der Moment, wo Joan Baez reinkommt, da leuchtet der Screen. Und immer wenn die dabei ist, ist so eine Spannung in der Luft. Ich fand es ganz toll.
Ist auch eine tolle Musikerin.
Ja.
Also wenn sie gut dargestellt ist, doch super.
Ganz, ganz toll.
Richtig
und
toll.
Ich muss ja auch zugeben, darauf warten wahrscheinlich alle, weil man schon so ein bisschen die Ultras hier wissen, dass ich ein kleiner Timothy Chalamet-Hater bin. Was gar nicht, das ist übertrieben, weil ich finde ihn ja in manchen Filmen richtig gut.
Sag mal einen jetzt.
Den, wo ich ihn gut finde?
Sag jetzt mal einen, los.
Beautiful Boy.
Ja, okay.
Call Me By Your Name.
Ja.
Ist gut. Weißt du, der ist
Dune?
Gut. Ja, okay.
Ja. Ich würde sagen, er spielt einen guten Atreides.
Er spielt einen guten. Aber ich finde ihn overrated, oder ich fand ihn immer overrated, und das ist meine Shut-Him-Up-Performance für Dominik von Projektor, weil es ist schon arschgeil. Das ist schon wahnsinnig gut.
Hat er gut gemacht.
Ja, das ist schon richtig
also
gut.
Also ist schon eine Oscar-Nominierung wert.
Ja, finde ich tatsächlich.
Das ist doch toll.
Ich finde es gut, also es wäre für mich jetzt eben kein Oscar-Gewinn wert gewesen, neben Adrian Brody und Coleman Domingo und so, aber es ist eine Nominierung, die sowas von in Ordnung geht, weil da halt auch so viel Arbeit reingeflossen ist, gerade wenn man so einen Musiker spielt und dann auch noch den Musiker.
Ja, und dann noch singen und Gitarre und alles.
Ja.
Aber ich habe, also für mich ist Timothy einfach so, immer so 50-50. Ich habe da gar nicht so eine, also ich habe gar nicht so eine Meinung. Ich finde, er ist ein guter Schauspieler, aber ist jetzt nicht jemand, den ich jetzt als erst, der würde mir nicht einfallen, wenn du mich nach einem richtig guten Schauspieler fragen würdest. Aber das liegt nicht an ihm. Das liegt aber daran, dass er noch nicht, für mich noch nicht so die ganz richtig gute Rolle gespielt hat.
Er musste für mich einfach noch nie so richtig was zeigen, weil ich habe das Gefühl, die Sachen, in denen ich ihn gut fand, die waren ihm immer so drauf projiziert. Also er hat halt ein tolles Gesicht dafür und irgendwie hat es sich immer so selber gespielt. Und jetzt hat er mich zum ersten Mal so überzeugt, dass er ja wirklich auch was...
Dass er eine richtige Rolle spielt.
Dass er in was reinfindet.
Ja.
Ich hatte über, das muss ich kurz teilen, ich hab über Timothy Chalamet so eine Theorie gehabt, dass er ist ein System Actor. Und zwar, mein Guilty Pleasure ist Football. Deswegen muss ich kurz diese Metapher erklären. Und beim Football gibt es manchmal die Diskussion, dass der Quarterback ist ja der wichtigste Spieler und der macht die ganze Magic so. Und dann gibt es halt Leute, wo sagen, boah, der ist der Goat, der ist der Hammer. Und bei anderen sind sie halt, ja, der ist Trash. Und dann gibt es so ein paar Quarterbacks, wo sich dann die Fans streiten, ob der wirklich so gut ist. Und dann gab es diese Theorie, dass Leute gesagt haben, nein, er ist ein System-Quarterback. Und das bedeutet beim Football, der ist halt nur gut, weil das ganze System auf ihn ausgelegt ist. Also weil der Trainer genau so spielen lässt, wie er wirft.
Ja,
und weil die ganzen Spielzüge so designt sind, dass er seine Stärken ausspielt. Also
spielen halt das ganze Spiel um den Quarterback.
Ja. Genau. Und dann ist die Theorie, wenn der bei einem anderen Club spielen würde,
dann
wäre er schlecht. Und bei Timothy Chalamet hatte ich so ein bisschen diese Metapher dafür, er ist ein System Actor,
ja,
weil er in den Sachen so gut funktioniert, wo man halt denkt, ja, das ist halt auch sein Feld so. Und da muss der halt schön in die Kamera gucken mit seinem Schlafzimmerblick und ein bisschen rummambeln. Und es ist halt cute. Und wenn er dann aber was spielt, was jetzt so richtig, richtig Arbeit braucht, dann könnte er enttäuschen. Aber ich wollte diese Theorie mal kurz in die Welt gesetzt haben, bevor ich sie jetzt
hiermit widerlegen kann. Er ist doch der Goat,
oder was? Nee, er ist halt einfach, er macht das hier richtig, richtig gut. Und also da gibt es einfach nichts zu motzen.
Für dich?
Nee.
Okay.
Aber es gibt hier auch nichts zu motzen.
Ja, ich bin mal gespannt, was er noch so macht in nächster Zeit. Weil irgendwie, ich weiß gar nicht, ich wollte gerade sagen, ja, mir fehlt irgendwie noch so ein Action-Ding, aber er hat ja Dune gemacht, wo auch viel Action ist. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn wirklich sehen würde, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt so eine richtige...
Er ist halt auch einfach nicht so kantig, ne? Deswegen kann man ihn schlecht in so... Ich fand ihn in Don't Look Up richtig geil, als diese Nebenrolle.
Stimmt, da war ja so jemand ganz anderes.
So ein Streuner irgendwie. Und ich dachte mir, mach mal sowas nochmal, irgendwie so, wo so ein weirder Charakter ist.
Ja, stimmt.
Das würde ich gerne sehen.
Vielleicht, also wir werden auf jeden Fall noch einiges mit ihm sehen.
Ja, das ist logisch.
Das muss man sagen.
Und das wird jetzt auch nicht weniger nach dem Film.
Also würdest du den Film aber grundsätzlich empfehlen?
Ja. Ich bin reingegangen mit... Tatsächlich mit der Erwartung, dass er mich enttäuschen könnte. Also, naja, das ist ja ein Widerspruch in sich. Also, dann wäre es ja keine Enttäuschung, wenn ich gar nichts erwartet habe. Aber ich war halt so ein bisschen so, ich war so, Music Biopic, was für mich zu einer Zeit kommt, wo es so ein bisschen random ist. Wir haben Timothy Chalamet, den ich davor jetzt nicht so berauschend fand. Und dann dachte ich, ja, ein Film über Bob Dylan, das ist dann halt auch so ein bisschen zu groß vielleicht. Aber der funktioniert einfach richtig, richtig geil. Und James Mangold, der Regisseur, beweist einfach, dass er das drauf hat. Und zwar Walk the Line, sein meiner Meinung nach geilster, der macht ja gern so Musik, Biopic, Stuff.
Und Indiana Jones 5.
Und Indiana Jones, scheiße.
Ja.
Walk the Line ist ein Meisterwerk. Und an den kommt der jetzt nicht ran. Okay, aber ich habe schon den Esprit gespürt, den James Mangold bei sowas einfach hat. Und ich finde, was dem Film... für mich ein Minus gibt, ist, dass der so gut aussieht. Also Walk the Line war, glaube ich, 2006 oder 2007, so ein 2000er Film.
Ja, relativ früh, stimmt.
Ja, und Walk the Line profitiert...
Da war ja auch Joaquin Phoenix noch so richtig up and coming nach
Valiant. Ja. Und Walk the Line profitiert gerade in Retro-Perspektive für mich davon, dass der hat noch Edge. So, also da ist noch so ein bisschen Dreck dabei, weißt du? Also der ist nicht so perfect. Das ist nicht so
clean,
ein,
ja, das ist nicht so dieser clean Look.
Der absolut Hollywood-Blockbuster-Cinema-Biopic.
Ja,
und wenn du halt ein Biopic machst über die verletzliche Geschichte eines Musikers, dann schwingt doch damit irgendwie mit, dass es dem Film gut täte, wenn das auch so ein bisschen, wenn da ein bisschen Crunch dabei ist. Und das ist für mich die große Schwäche von Like a Complete Unknown. Der ist halt so schön. Also das ist alles ist perfekt. Das ist schon auch so ein bisschen so ein Film, wo dann Leute, die mit 14 ins Kino gehen, oh, das war jetzt ja ein richtig krasser Film. Und ich denke, das braucht es nicht. Aber wenn man davon mal absieht, und das ist jetzt halt auch wieder so ein Indie-Ding von mir, so dass ich halt sage, so, es sieht mir halt zu Big Budget aus. Und da werde ich halt ein bisschen...
Ja, das ist ja so, fair.
Da geht mir das Gefühl ab. Aber an sich machen das alle großartig und ich verstehe auch, und warum soll er es nicht machen, wenn er jetzt das Budget hat? Ich verstehe ja, dass der denkt, so natürlich machen wir das jetzt so geil wie möglich. Also, ja, also James Mangold ist halt, der macht ja auch Big Picture so. Und davon abgesehen, ist es einfach geil. Ich war von vorne bis hinten absolut unterhalten. Ich war als Musiker auch sehr unterhalten, was ich auch nicht, also wo ich mich auch nicht so drauf verlassen habe. Aber da ist so viel cooles Background-Zeug auch eben zu Folkmusik und zu... Es war wirklich geeky zu manchen. Also es gab schon, ich hatte das Gefühl, ich war jetzt in einer nicht so vollen Vorstellung und keine Ahnung, ob da noch andere Musiker waren, aber ich hatte bei manchen Momenten schon das Gefühl, dass gerade nur ich diesen Moment jetzt gerade irgendwie so geil finde und jetzt nicht, dass ich dann denke, geil, aber...
Ja, du findest es dann schon geil, du bist dann so ein bisschen so, ihr Dummköpfe.
Nee, daran habe ich dann festgemacht, okay, es scheint wohl etwas geeky zu sein, weil ich reflektiere das ja nicht. Für mich ist Musik sowas Normales.
Ja,
und wenn die dann da über Folk und Country und Blues reden und dann geht's darum, dass Bob Dylan halt rebellieren will und deswegen jetzt eine E-Gitarre spielt. Und da habe ich schon das Gefühl, das haben die anderen gar nicht so mitgenommen.
Ja,
aber für mich war es extrem geil.
Ja, das ist doch richtig schön.
Und ja, und nochmal großes Shoutout. Edward Norton ist so stark. Das macht so Bock.
Das freut mich sehr, weil... Ja, also Edward Norton ist auch einfach ein großer Schauspieler.
Ja, ich liebe Edward Norton. Und Also man kann nur sagen, es ist großartig gemacht. Die haben alles richtig gemacht in dem, was sie machen wollten. Für mich hätte es ein bisschen crunchier sein können hier und da und ja, vielleicht nicht in so ein paar Character-Traps reingehen, nur damit es halt so großes, süßes Kino ist. Aber das ist super. Also ich bin bei 4 Sternen, glaube ich, gelandet. Habe sogar kurz überlegt, ob es vielleicht 4,5 sein könnten.
Ja, das ist krass. Also, ging super.
Es ging auch schnell rum, weil Leute waren noch zu mir, ah, das wird am Ende wird es dann schon auch echt lang. Und dann dachte ich die ganze Zeit, es kommt noch was.
Ah, okay.
Und dann
war's doch, das ist doch umso besser.
Und dann war es doch vorbei. Und ich so, hey, war doch jetzt.
Das ist doch umso besser, dass man dann so abgeholt wird früher, ne?
Ja. Also ich hatte großen Spaß und ich muss dazu noch eine Sache noch dazu für die Fairness. Ich habe den direkt nach Sonst war es still geguckt, den Film, den wir gerade besprochen haben, die Dokumentation. Stimmt. Wodurch der eigentlich einen Nachteil hatte, weil ich eigentlich schon so war, boah, ich bin jetzt emotional auch einfach nicht mehr, weißt du, nicht mehr abholbar. Also ich denke mir so, ich will doch jetzt nicht irgendein, also ich war schon kurz so, boah, habe ich jetzt gerade überhaupt Bock drauf? Hatte es halt schon geplant und habe es dann auch durchgezogen und dachte so, vielleicht kommt A Complete Unknown bei mir jetzt auch noch ein bisschen schlechter weg, weil ich halt einfach nicht so Bock hatte, mich jetzt noch berieseln zu lassen von irgendwie so einer leichten Story. Und dann muss ich sagen, dann hat der Film ja wirklich ganze Arbeit geleistet, weil ich war so unterhalten, ich hatte richtig Bock und ich war nice, happy.
Freut mich sehr. Ich musste nur mich noch schauen.
Ja.
Weil, ja, logischerweise auch Big Picture Kandidat.
Und auch ein Film, den man natürlich auf Englisch gucken sollte, weil ich glaube, bei sowas ist es einfach immer ganz weird, wenn dann die Stimme switcht für die Songs. Ach,
ja.
Weiß ich nicht. Also tolles Zeug dabei an alle Musikfans, die irgendwie Folkmusik geil finden. Rein da. Ich weiß nicht, ich bin ja kein Bob Dylan-Hardcore-Fan. Weiß nicht, wie die das sehen. Also die wirklichen Bob Dylan-Fans.
Ich glaube, die gucken den gar nicht.
Weiß ich nicht. Ja, ob die da nochmal ganz viel Kritik haben, weil er hat mich gar nicht so interessiert. Das ist vielleicht auch mein Vorteil. Es war mir ein bisschen egal, wie die Bob Dylan darstellen. Weil es mir
das wäre mir jetzt persönlich auch egal, weil ich kenne mich auch einfach nicht genug mit Bob Dylan aus. Ich glaube, mir geht es einfach um die Ära und da will ich es einfach mal so ein bisschen auch ein bisschen einfach zur Bildung nutzen, vielleicht, ne?
Voll. Ja.
Ich habe hier noch so einen kurzen Einschub, so einen Service-Einschub.
Ja, gerne.
Ich möchte das jetzt schon mal klar machen für die nächste Zeit. Für alle Superhelden-Fans, die Batman-Trilogie geht ja weiter mit Robert Pattinson, ne? Das heißt, nächstes Jahr kriegen wir den zweiten Batman-Teil. Aber in dem neu gegründeten DC Universe wird es auch einen Batman geben, der aber nicht Robert Pattinson ist, sondern jemand anders. Und ich fange jetzt an, das langsam in diese Gesellschaft einzuführen, weil sonst in fucking 2 Jahren wieder alle rumheulen, warum jetzt Robert Pattinson nicht der Batman mehr ist.
Das ist schon sehr confusing, ne?
Aber es ist ja immer so. Also es gab ja irgendwie, ist ja meistens so.
Wie damals, als, wie wir mal besprochen haben, der Andrew Garfield Spider-Man kam, obwohl doch irgendwie schon klar war, dass jetzt auch das in die Avengers langsam eingebaut wird.
Genau, genau.
Und man so dachte, warum macht ihr das jetzt überhaupt?
Oft so. Oder dass der Joker mit Joaquin Phoenix nicht der Joker bei dem Batman, also bei dem Robert Pattinson Batman ist.
Ja.
Man muss halt immer in so verschiedenen Universen denken. Aber ich habe das jetzt gelesen, ich freue mich da sehr drauf. Ich bin gespannt, wer da den Batman spielt.
Spannend.
Weil dieses Jahr kommt ja schon der Superman-Film in dem Universum.
Ja.
Ich glaube, der wird ein Brett.
Glaubst du?
Ich habe hohe Hoffnungen, weil sie wollen es ja so schön düster, dunkel, rough machen. So das Abgegrenzte vom Marvel.
Ja.
Nicht mehr dieses Riesending, sondern mehr sowas down to earth.
Ja, ich frage mich halt aber, ob die Chris Nolan-Filme das Ding halt begraben haben, weil du willst dem nacheifern und du kommst niemals
also nee, aber da geht's ja nicht, dass es ein Batman-Ding wird.
Nee, aber ich meine halt so dieses Ding von, der hat's halt geschafft, so eine Superhelden-Story in so ein unfassbar cinephiles, düsteres.
Aber wie fandst du denn den Batman, den 2021?
Den Pattinson-Batman, den habe ich noch nicht gesehen. Da haben wir doch oft drüber geredet, dass wir den noch zusammen gucken.
Ach, so ist das.
Es hat mich damals wirklich nicht interessiert. Das
ist natürlich sehr schlecht.
Es hat mich zu dem Zeitpunkt erwischt, wo ich so war, nee, kein Bock drauf. Und ich mag Robert Pattinson sehr und ich mag auch hier Zoe Kravitz sehr. Aber ich hatte nicht Bock. Ich hatte einfach keinen Bock. Jetzt habe ich meine Meinung.
Colin Farrell spielt vor allem.
Ja, stimmt, Colin Farrell.
Alter, ich glaube da, das ist geil, nice.
Ja, geil.
Der ist wirklich,
Thomas freut sich immer, wenn er mir noch was.
Ja, ich habe den, glaube ich, 3-mal gesehen und es ist einfach eine 10 aus 10.
Alles klar.
Also, ja, einer der besten Filme, die ich hier gesehen habe.
Wahnsinn.
Ja, also deswegen freue ich mich auch so auf den zweiten Teil, weil einfach mir das auch sehr gefällt, wie sie es da darstellen. Ja, nur dieser kleine Act of Service damit dann, weil ich habe das Gefühl, dass Leute das irgendwie nicht verarbeiten können.
Ja.
Vielleicht ist das ist mehrere Universen, oder das nicht mal Universen, sondern es sind halt verschiedene Projekte. So, wenn du eine Batman-Story schreibst, ist es noch eine andere, wie wenn ich eine Batman-Story schreibe. Das muss doch jemand wissen.
Vielleicht brauchen wir das als Kategorie hier im Podcast, als wiederkehrendes Ding. Wir brauchen noch so einen Jingle.
Acts of Services.
Kleiner Acts of Service.
Hast du noch einen Act of Service für die Filmwelt gerade?
Nö.
Nö.
Ich sage, ich leite über. Und unser Act of Service, der jetzt kommt, ist, wir reden über den besten Animationsfilm des Jahres laut den Oscars.
Ja, laut den Oscars. Wie sieht's denn aus? Um welchen Film geht's denn?
Es geht um den Film Flow. Flow ist ein ganz spannendes Überraschungsprojekt, würde ich schon sagen, aus Lettland. Und auch sehr Indie, du hast es ja vorhin angeteased, auch mit einer zugänglichen Software.
Ja, mit Open Source.
Genau, ne? Mit also Open Source gemacht.
Blender.
Und Flow ist in so vielen Weisen ein besonderer Animationsfilm. Erstens können wir gleich vorausgreifen, es ist sicherlich kein klassischer Kinderanimationsfilm. Überhaupt nicht. Was immer ein gutsy Call ist, weil du dadurch auch ganz viel Geld verlierst. Weil du verlierst, dass die ganzen Familien mit ihren Kids reingehen. Sondern du machst einen Animationsfilm für Erwachsene quasi oder für halt Filmfans. Und musst dann ja auch noch einbüßen, dass es ja aber schon viele Leute gibt im Mainstream-Kino, die Animation gar nicht so auf dem Schirm haben.
Oder das ist eigentlich schade.
Das ist wahnsinnig schade.
Das ist ja mit dem ganzen insgesamten Animierten, also auch gezeichnet und so weiter, so ein Riesending.
Ja.
Ich kenne es immer nur bei dem Comic Maus, der halt eine Holocaust-Geschichte in einem Comic erzählt hat, der für einen Pulitzer-Preis gewonnen hat.
Ja.
Aber einfach von Leuten halt nicht wahrgenommen wurde, weil es ein Comic ist und die gesagt haben, Comics sind für Kinder.
Genau.
Ja,
komisch, also, ne? Und da fällt dieser Film rein, deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass das jetzt mal wieder so ein klassischer Oscar-Film wird, den dann halt niemand sieht. Oder Leute mit den völlig falschen Erwartungen reingehen. Und ich finde, deswegen ist es, das ist mein Act of Service. Es ist kein Kinderfilm. Und es ist unnötig, weil wenn ihr dann da reingeht und dann enttäuscht seid, so, meh, das hat der Film auch nicht verdient. Also der Film beweist Mut in seiner Vermarktung oder einfach nur in seinem Sein und das wird jetzt halt auch durchgezogen. Jetzt schauen wir mal, wie gut es läuft. Ich gönne ihm nämlich viel.
Ich würde mal kurz sagen, worum es geht, oder?
Das kannst du sehr gerne machen.
Wir begleiten eine kleine schwarze Katze, die in einem scheinbar menschenverlassenen Wald unterwegs ist. Also das heißt, sie lebt in einem kleinen Haus von einem, wo wahrscheinlich mutmaßlich ein Mensch früher so Katzenstatuen geschnitzt hat. Dort wohnt sie, ist alles ein bisschen runtergekommen und spielt einfach Tag für Tag da ein bisschen, versucht Fische im Fluss zu fangen, rennt vor den Hunden weg, die da irgendwie in dem Wald leben und so weiter. Bis auf einen Tag, als auf einmal das Wasser des Flusses immer weiter ansteigt. Das heißt, es herrscht eine Art Flut, wie eine Art Sturmflut, kann man schon fast nennen. Die Tiere im Wald rennen weg und dann bricht das Wasser überein. Und das Wasser steigt und steigt und steigt und hört eigentlich nicht auf zu steigen.
Ja.
Und in diesem Überschwemmungsszenario muss die Katze dann mit verschiedenen Hilfsmitteln und anderen Tieren klarkommen, um einerseits zu überleben, aber auch irgendwie, um das Ganze zu verarbeiten, würde ich sagen.
Ja, und das ist ein bisschen Life of Pi mit mehreren Tieren, weil sie kommen in einem Boot
zusammen. Genau, in einem Boot, ja. Sie kommen in einem Boot zusammen und die Tiere sind alles mögliche. Also wir haben Vögel, wir haben
Ein Capybara,
wir haben einen Lemuren, einen Hund, einen Golden Retriever, die Katze.
Ja.
Das war's, ne?
Und jedes Tier bringt seine ganz eigenen Eigenschaften und Qualitäten natürlich mit rein in das Boot.
Und das ist, finde ich, auch das, wo der Film wahrscheinlich am meisten Anklang finden wird. Dass man das ganze Jahr schon als sehr große Metapher sieht, ne?
Absolut, ja.
Also du hast einfach diesen Moment, wo die Welt von allen Bewohnern des Waldes oder des Landes oder des Kontinents, whatever, zusammenbricht durch eine Art Naturkatastrophe, die man jetzt ja theoretisch mal Klimawandel nennen könnte, oder?
Ja, oder auch andere Katastrophen.
Andere Katastrophen. Also
das kann ja auch wirklich eine Metapher sein für andere Dinge, einfach, aber natürlich liegt es nahe, auf Klima zu gehen.
Und dann sitzen wir sozusagen alle in einem Boot. Ob wir wollen oder nicht.
Ja.
Und da müssen verschiedene, bei uns gesehen verschiedene Nationen, aber vor allem verschiedene Gesellschaftstypen, verschiedene Gesellschaftsstände dann auch zusammenrücken und trotzdem werden alle irgendwie so ein bisschen sehr gut dargestellt.
Ja.
Also mir ist es am Anfang nicht so ganz klar geworden, aber dann gibt es eine Szene mit dem Lemuren, wo ich mir schon sicher war, okay, das ist halt schon sehr eindeutig, dass man sich da auch an materielle Sachen sehr binden will. Ja. Was dir ja nichts bringt in so einer Zeit, ne? Weil er halt immer, er hat so eine Riesenkiste mit seinem ganzen Stuff. Lemuren sammeln ja so ultra viel, das machen die auch in echt. Die haben immer diese Gläser und sowas von Leuten. Und er hat halt einen ganzen Korb voll mit Sachen, die er mitnehmen will. So und alte Eimergläser.
Ja. Was? Und er will das ja immer ordnen.
Er will immer ordnen und er will das halt dabei haben.
Ja.
Und lässt dafür fast sein Leben, ne?
Ja.
Also er geht fast unter dafür, dass er das Zeug noch mitnehmen wollte aus seinem Haus.
Ja. Ja, und so entsteht eigentlich einfach dieser Joyride aus diesen verschiedenen Situationen, also diese Aneinanderreihung von verschiedenen Herausforderungen, die sie dann in diesem Boot haben oder wenn sie mal kurz irgendwo dann an Land gehen, weil es ragen ja, also man muss sich vorstellen, das Wasser ist gestiegen, aber es ragen ja immer noch Sachen heraus.
Genau, ja.
Und da tragen sich dann eben die kleinen Abenteuer zu, sag ich mal. Und mit jedem Abenteuer wird klarer, dass die Fähigkeiten eines gewissen Tiers halt begrenzt sind und ein anderes Tier sie meistens kompensieren kann. Und da entsteht natürlich die riesige, schöne Metaphorik, die wir dann, die halt raus, diese immer so subtil bleibt. Also es haut es dir nie in die Fresse. So.
Nee.
Das ist immer deine Sache, wie viel du da jetzt rausziehst oder rausziehen
manchmal
kannst.
Manchmal passiert es auch gar nicht.
Manchmal passiert es auch gar nicht.
Das sind die kleinen Momente, wo du siehst, hey, jetzt könnte eigentlich jemand da helfen.
Ja,
genau, anderen, stimmt. Und es passiert gar nicht.
Es gibt die Szene, wo der Lemur versucht, diese komische Kugel, die er mitgenommen hat, aufs Boot zu kriegen und er kriegt es nicht hin und der Hund steht daneben und du siehst schon, ah, jetzt wird gleich der Hund mit seiner größeren Schnauze so dagegen drücken und er macht es einfach nicht.
Genau.
Und es wird dann wieder abgelenkt und
aber
dann
es ist der Moment,
du, wie
halt
tief das geht.
Ja. Ja, genau. Und es geht darum, dass man sich gegenseitig hilft. Und ich finde vor allem, dass das krasseste Bild für mich war das Bild der Vögel.
Ja.
Weil du hast halt einen Vogel, der am Anfang sehr sehr dominant wirkt auf die Katze und sie hat auch ziemlich viel Angst vor ihm, der sich dann für sie einsetzt und dafür von seinem Volk abgestraft wird sozusagen.
Ja, Wahnsinn, ha? Ja.
Und der Vogel ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, weil der Vogel braucht kein Boot, also die Vögel.
Ja.
Und für mich war das so, ja, du hast halt diese Oberschicht, weißt du, die sich das leisten kann oder die einfach das Privileg hat, in der krassesten Katastrophe, sagen wir mal, wir gehen wirklich von der Flut aus, halt einfach zu sagen, ja, dann gehen wir halt aufs Landhaus in der Alpe.
Ja.
Weißt du, was ich meine? So mäßig. Und das ist halt, die brauchen halt ein bisschen Land, um halt mal auszuruhen.
Ja.
Aber die fischen aus dem Meer und so weiter, holen sich ja die Fische raus und so, und die brauchen das nicht.
Ja.
Und die anderen sind aber darauf angewiesen. Und sie strafen ihn ab, indem sie ihm sozusagen die Möglichkeit nehmen, frei zu fliegen. Und das ist halt was sehr Schönes, weil du einfach siehst, dass...
Ja, sie strafen ihn damit ab, dass er jetzt auch ins Boot muss.
Genau, dass er auch ins Boot muss. Aber ja, das kann man sich halt einfach so gut vorstellen, wie das in dieser Welt ist. Ne? Dass es dann diese Ungerechtigkeiten gibt. Und dann werden Leute verstoßen, weil sie sich ein bisschen zu sehr mit Leuten solidarisieren.
Ja.
Also sie sagen so, ja, ich stehe für die Leute ein, die weniger Möglichkeiten in diesem Leben haben und dann wirst du davon von der Gesellschaft abgestraft.
Ja.
Ja.
Ja, ich muss sagen, das ist ein Film und das ist was ganz Großes, finde ich, der jetzt eben drüber reden und drüber nachdenken und drüber sinnieren noch geiler wird. Und das ist, für mich hat es immer so was Heldenhaftes an Filmen, wenn die auch wissen, dass sie, und ich glaube, die wissen ganz genau, was sie getan haben, dass ich mir denke, das ist einfach was, das macht mich sehr emotional bei Filmen, weil ich würde jetzt lügen, wenn ich während des Films, aber auch hier, da steckt wieder so viel Umstand mit drin. Ich meine, wir haben den morgens geguckt, das war einfach eine weirde Zeit für einen Film. Ich war ein bisschen müde. Und ja, es gab definitiv Szenen in dem Film, wo ich, wenn ich jetzt hart bin, sag, da wurde es mir kurz ein bisschen langweilig. Es wird eben nicht gesprochen in dem Film, du guckst es dir nur an und es ist wunderschön. Und ich glaube, wenn du in der richtigen Stimmung bist, dann gehst du da auch raus und sagst, boah, war das jetzt geil.
Ich kann es auch nachvollziehen. Also ich hatte auch so Situationen, meine Freundin war ja auch dabei, die hat auch gemeint, dass ihr das teilweise ein bisschen zu langweilig war.
Ja, und ich hätte halt gesagt, jetzt so rein hart filmkritisch hätte ich gesagt, ja komm, an den paar Stellen hätte da echt auch einfach eine Minute weglassen können. Das waren dann schon so ein paar Szenen, wo ich dachte so, ja, aber jetzt so im Nachdenken waren das ja alles Szenen, die dieses Symbol und diese Metapher weiter füttern und noch näher gemacht haben. Und jetzt im drüber reden oder so im Austausch mit dir auch, wo du jetzt Sachen rauspickst, die spannend waren für dich, denke ich mir so, boah, ist das geil. Und das wissen
so Spark,
die auch. Und,
ne?
Die geben dir so diesen Spark. Genau, sie geben dir den Spark und sagen, und jetzt geh raus damit. Und das ist ja eine andere Komponente von Film. Das ist ja nicht das, was... Oh, schon wieder. Ich werde in jeder Folge excited, dass ich gegen Sneak
hau. Ich glaube, das hört man nicht, oder?
Ich glaube, das hat man gerade gehört.
Echt?
Ich habe gerade gegen das Mikro gehauen, weil ich so excited war. Naja, ein Film wie A Complete Unknown braucht diesen Faktor ja nicht. Der will ja, da ist ja klar, das ist hier der Film, das ist unterhaltsam, also, das und dann nicht, ist der geil. Ja,
er bleibt in der Erzählebene. Also genau. Er bleibt halt in diesem Kosmos des Films, also auf der Leinwand.
Und Flow geht diesen Schritt weiter und sagt, wir haben hier einen Film, der ist besonders und wir zeigen dir auch Sachen, die du nicht gewohnt bist. Und das hat ja ganz viel damit zu tun. Also Aufmerksamkeitsspanne von dein Gehirn hat ja eine Erwartung. So, jetzt müsste gleich noch jemand was sagen oder jetzt muss ja die Szene Fahrt aufnehmen. Und das tut der Film, bleibt da halt, lässt dich halt eiskalt zurück. So, und zeigt dir was ganz Neues, was du so nicht gewohnt bist. Und gibt dir dann halt mit, so, ja, wir sind halt jetzt gerade wirklich so ein kleiner Funke und der wird jetzt die nächsten Tage bei dir noch vielleicht ein schönes kleines Feuer entzünden. Und dann sagst du eine Woche später, boah, der Film ist ja ein Meisterwerk. Und ich glaube, das ist die Oscar, das ist auch so das Oscar-Geheimnis jetzt. Weil so beim Film gucken bist du so, ja, also perfekt, unterhalten war ich jetzt nicht. Und dann hittet der aber noch. Und diese Metaphorik ist, und die Bilder, davon müssen wir auch noch kurz anfangen. Also ja, der Look ist der Hammer.
Vor allem diese Situation, wo sie dann in diese Stadtähnliche reinfahren mit den Lichtern. Und so. Also das mit Blender so zu machen, ist wirklich krass. Der hat seinen ganz, ganz eigenen Look. Sieht schon fast aus wie so ein Indie-Videospiel in Cutscenes. Es gibt auch so ein ähnliches Spiel, das heißt Stray, wo du eine Katze spielst, auch in einem Klimawandelszenario. Daran hat es mich oft erinnert, logischerweise. Ne? Du hast halt ähnlicher Look. Und das macht es einfach schön, weil es ist sowas irgendwie Gewohntes, aber irgendwie auch Ungewohntes. Ja. Zumindest in einem Film, weil es hat halt so, als würdest du diese Videospiel-Cutscene, die wie 30 Sekunden geht, geht auf einmal halt 90 Minuten. Ne? Ja.
Aber und sie schaffen halt Bilder, die dann wirklich auch noch episch sind, mit einem tollen Sound und tollem Licht.
Vor allem auch toller Soundtrack, ne? Richtig gut untermalt. Gerade am Anfang kommen da so ein paar mit.
Ja. Ich möchte die Szene nicht spoilern, aber ich will rausheben, dass ich die beeindruckend fand für die Leute, die sich jetzt dann angucken. Eine Szene, in der eine Art von Abschied gezeigt wird, wo ich wirklich dachte, boah, jetzt, das ist einfach so geil. Und ich habe es die ganze Zeit gecallt, dass da vielleicht noch so eine kleine, auch mal so ein kleiner surrealer Moment kommt oder wie so eine Traumsequenz. Und das bringen sie dann und es war so schön. Also da war ich wirklich absolut ergriffen.
Ja.
Du weißt, welche Szene ich meine.
Ja. Es gibt einfach ein paar Stellen, die sehr schön sind. Der Film lässt auch viel noch offen. Also einfach, ich glaube, weil es halt auch einfach als Metapher stehen soll.
Ja, das Ende ist großartig, finde ich. Das
Ende finde ich auch sehr großartig, ja, stimmt. Ja,
wahnsinnig schön.
Ja, also wirklich eine große Empfehlung. Ich denke, dass man den Film nicht nur schauen sollte, weil man die Katze süß findet, aber die Katze ist auch recht süß.
Also, die ist wahnsinnig
süß. Die ist auch gut getroffen, also so die Anatomie der Katze.
Und die Geräusche auch.
Ja, also wie eine Katze sich hinlegt oder wie eine Katze sich vorbereitet zum Sprung und so, das haben sie schon sehr, sehr gut getroffen. Also so wirklich, vor allem mit den Mitteln, wirklich sehr schön.
Und wie sie wann miaut, das ist wirklich beeindruckend Detail verliebt.
Stimmt, ja. Ja, einfach eine schöne, kleine, schwarze Katze.
Aber was ist der so für dich jetzt so auf der Sternebewertung?
Ich habe 4 von 5 gegeben.
Ja.
Aber ich habe geschwankt zwischen 4,5 und 4. Vielleicht geht er auch noch einen halben Punkt hoch.
Ja, ich würde, glaube ich, jetzt sagen, 4,5
könnte ich mich mit anfangen. Hast du schon bewertet gehabt? Nee.
Nee.
Nee, noch nicht. Ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum der davor in so einem Hype war. Also warum die Leute, die ihn davor schon gesehen hatten, vor der Oscar-Verleihung so krass fanden. Ich, du hast recht, wenn man jetzt darüber nochmal so viel nachdenkt und vor allem darüber spricht, profitiert er davon nochmal richtig arg.
Ja, ne? Also nicht den Film angucken und danach irgendwie so weglegen, sondern ich würde halt dazu einladen, so guckt den Film an und seid danach auch wirklich noch so drin und denkt, weil das ist der Sinn des Films, also am Ende des Tages. Ich meine, klar, man kann ihn auch angucken, einfach nur schön finden, ist ja dann auch gut. Da werden die sich nicht drüber beschweren. Aber da ist halt so viel Symbolik drin und wir haben wir haben 90% davon jetzt ja noch gar nicht angesprochen.
Ja, das geht auch gar nicht. Also, weil man das ja auch nicht erzählen will. Alles.
Ja, und das ist wirklich, wirklich, wirklich wunderschön. Und also es hat mich schon sehr, sehr, sehr berührt. Und wenn ich von den kleinen Sachen absehe, wie das ja meine Aufmerksamkeitsspanne in manchen, und ich habe das dann doch eher so bei mir auch gesehen und weniger als Vorwurf an den Film. Also wenn ich davon absehe, dann war es wirklich ein ganz krasses Erlebnis und er ist halt wirklich bahnbrechend. Und ich meine, dafür kriegt er ja die Preise.
Ja,
also,
natürlich.
Das ist im Bereich des Animationsfilms oder der Erzählstruktur eines Animationsfilms
eine ganz neue Art.
Ganz
neue Art. So, ich kenne so eine Art Erzählstruktur in Animation eher von Kurzfilmen.
Ja.
Ja, also, dass man das so macht. Ja. Hat mehr wie so eine Kunstinstallation schon fast oder ein, wirklich ein Kunstprojekt im Sinne von, ja, was man halt öfter sieht bei Kurzanimationen, ne? Ja.
Absolut. Also dicke Empfehlung, würde ich sagen. Dicke Ganz Empfehlung. Dicke Empfehlung. Damit kommen wir echt zum Fazit, dass die Kinowoche sehr, sehr, sehr gut war.
Ja, und es kommen auch wieder, jetzt geht's wieder los, ne? Ja, nach den Oscars, vor los. Den Oscars, jetzt geht's wieder rein.
Ja.
Wir kommen nächstes Jahr dann, nächstes Jahr, ja, ciao. Nächste Woche kommt dann I'm Still Here oder Für Immer Hier in die Kinos.
Ich gucke heute Abend Mickey 17.
Oh ja, jetzt den muss ich auch noch schauen.
Dieser Woche läuft.
Ja, von Bong Joon-ho.
Ja.
Parasite.
Sehr, sehr, sehr gespannt.
Parasite-Regisseur. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe eigentlich nicht so ein gutes Gefühl, weil ich
diese ich hab auch ganze ein
Sache
Angst.
Mit wir verschieben ihn nochmal ein Jahr, fand ich ein bisschen weird. Ich bin mal gespannt.
Aber jetzt hatte ich ja vor Complete Unknown auch ein bisschen Angst und es war toll. Also ich gehe jetzt mit dem Optimismus weiter.
Eine gute Sci-Fi-Story ist doch immer was.
Ja,
also ich bin bei Sci-Fi all the way dabei.
Ja.
Ich bin gespannt. Und noch eine kleine Empfehlung, wenn ihr ein bisschen into Videogames seid, diese Woche oder sozusagen gestern hat mein Lieblingsentwicklerstudio Hazelight Studios ein neues Spiel rausgebracht. Die springen Spiele raus, die man immer nur zu zweit spielen kann, also im Splitscreen. Mhm. Aber auch wenn du mit einer Person online spielst, kann die andere Person gratis mitspielen und man hat auch online einen Splitscreen. Und ich spiele das jetzt mit meiner Freundin, der Teil davor war 2021 It Takes Two über eine Scheidungsgeschichte von Eltern, die die Scheidung verarbeiten in diesem Spiel, richtig schön. Und jetzt heißt, das ganze Spiel heißt Split Fiction und man spielt zwei Frauen, die Romanautorinnen sind, einmal für Fantasy, einmal für Science Fiction, die in einem Art Virtual Reality System in ihre eigenen Stories gezogen werden und man in jedem Level dann eine andere Story der Charaktere spielt. Das heißt, man ist in dem einen Level Fantasy, in dem anderen Science Fiction. Super schön und das bindet sehr, wenn man dieses Spiel spielt.
Krass.
Also kann ich nur empfehlen. Man weint, man lacht, man hat eine gute Zeit.
Cool, jetzt geht's bei Projektor sogar über den Tellerrand hinaus.
Ja, also Wahnsinn. Das einfach nur, weil ich jetzt gerade bei Flow so da drin war.
Du bist jetzt Acts of Service, Thomas.
Das muss man wirklich, also das muss man wirklich lassen. Und es ist auch sehr bezahlbar, also sehr schön. Ja.
Wundervoll. Dann haben wir eine tolle Woche vor uns. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem wirklichen Nach-Oscar-Loch dann. Weil ich meine, jetzt ist halt gerade noch Season.
Ja,
so.
Stimmt.
Ich habe schon Schiss, dass wir dann wieder so ein paar laue französische Komödien
kriegen. Wir kriegen noch Nickel Boys, kommt bei uns.
Oh ja, das ist natürlich geil. Stimmt, wir kriegen da noch ein
bisschen. Sieht super aus, wie das mit der POV-Kamera gedreht wurde.
Wir kriegen natürlich noch so ein paar nachträgliche Oscar-Dinger.
Ein paar Nachzügler.
Aber müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Wir haben jetzt, also wirklich hochkarätiges Zeug. Wir haben, es läuft A Complete Unknown. Es läuft Sing Sing. Es läuft Flow. Es kommt I'm Still Here, es kommt Mickey 17. Also ihr habt wirklich einiges, was ihr euch gerade anschauen könnt, wo wir auf jeden Fall eine Lanze brechen können.
Und denkt an, sonst war es still.
Oh ja, und denkt an, sonst war es still. Und dann werden wir nächste Woche auf jeden Fall über Mickey 17 sprechen.
Sehr gerne.
Vielleicht auch nochmal kurz über I'm Still Here, einfach um es nochmal aktuell
aufzuwärmen.
Aufzuwärmen, genau, weil das ist ein großartiges Ding.
Ja.
Und schauen wir mal, was noch so passiert in der nächsten Woche.
Ja, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Es ist eine gute Zeit. Wir hoffen, ihr habt wieder Schlaf bekommen nach den Oscars. Hoffen, ihr seid
wieder
fit fürs
so
Kino.
Wie wir sind auch wieder fit.
Wir sind richtig fit.
Meine Nase ist wieder frei. Ich kann den Freiburger Frühling jetzt genießen.
Meine ist schon wieder zu.
Oh Mann.
Es geht hin und her.
Es geht auf und ab. Ja. Dann gute Besserung.
Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns drauf. Bleibt locker, bleibt geschmeidig, bleibt freundlich und bleibt gesund. Bleibt lieb zueinander und guckt euch gute Filme an. Und damit bis bald
im Kino.